Gott die Gemeinde sieht. Nicht wie wir Menschen die Gemeinde sehen, sondern wie Gott die Gemeinde sieht. Und nicht wie die Gesellschaft die Gemeinde sieht, sondern wie Jesus die Gemeinde sieht. Also das ist unser Thema heute, wie Gott die Gemeinde, die örtliche Gemeinde, uns persönlich, jeden Einzelnen aus der Gemeinde sieht. Das wollen wir tun. Wir wollen für unsere Stadt beten, für die Menschen beten in unserer Stadt. Morgen ist der Christopher Day. Da weißt du, da ist so viel los in der Stadt. Und die Hölle tobt, aber wir wollen den Sieg Jesu preisen. Die Gemeinde Jesu, die lebt in dieser Welt, ist für diese Welt da und wir beten für die Menschen in dieser Stadt. Das wollen wir tun. Wir wollen Fürbitte tun, denn ich denke, das ist ganz was Wichtiges, Fürbitte. Gemeinde ist zur Fürbitte da. Paulus sagt, ich will, dann schreibt er an Timotheus, ich will zuallererst für die Obrigkeit, dann für die alle Menschen und für den Kaiser beten. Also nicht nur für das Wohl des Kaisers, sondern dass der Kaiser sich bekehrt. Das ist also das Gebetsanliegen, was Paulus hat. Also die Gemeinde betet, Fürbitte. Und wir beten, Vater, segne all die Menschen, die sich uns anvertraut haben, mit denen wir zusammengehen, denen wir ein Stück weit dich vermittelt haben, deine Botschaft gegeben haben, dein Wort ausgestreut haben. Lass, dass dein Wort nicht leer zurückkommt. Und du bewahrst und behütest deine Kinder in dieser Stadt auch. Morgen ganz besonders, Herr, dass niemand verführt, niemand verdorben wird, niemand irgendwie abgelenkt wird, sondern dass die Menschen dich immer noch lieben und wissen, du führst deine Kinder und du führst deine Gemeinde. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du für die Gläubigen, die Kinder Gottes in dieser Stadt bist. Amen. Es ist für Sodom und Gomorra, der Abraham sagt mit diesem Schachern da, was der Abraham veranstaltet, und sagt, wenn es 50 Gerechte in der Stadt wären, will ich die Stadt nicht verderben. Aber Gott sagt, nee, 40 vielleicht, aber auch nicht bei 40. Und dann hat Gott den Lot und seine Familie, weil es weniger wie 10 waren, weniger wie 10 aus der Stadt rausgeführt. Wie sieht Gott? Gott kennt dich seinen. Gott weiß, wo du wohnst. Gott weiß, wie du heißt. Sogar mit Spitznamen heißt. Gott weiß alles. So. Und er weiß, wer zur Gemeinde gehört und wer nicht. Du kannst eingeschrieben sein als Mitglied in einer Kirchengemeinde, aber nicht das ist ausschlaggebend, sondern wo ist dein Herz? Und der Herr tat hinzu zu der Gemeinde, die da gläubig wurden. Nicht alle, die Deutsch sprechen, sind Deutsche. Also nur mal so nur ein paar Phrasen. Und nicht alle, die in Deutschland leben, sind Deutsche. Also deshalb, nicht alle, die in der Gemeinde sind Christen. Manchmal sind wir schockiert und sagen, also ich hätte von der Gemeinde mehr erwartet. Gott erwartet auch von der Gemeinde, vom Volk Gottes mehr, aber nicht alle sind es. So, viele sind ein Teil der Gemeinde, hineingeboren in der Gemeinde, so hineingetauft oder hineingewachsen, wie auch immer. Aber wir haben eine ganz hohe Bestimmung, jeder Einzelne von uns. Petrus schreibt in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht. Also Gott sagt so zu seinem Volk, ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, ihr gehört Gott. Die Gemeinde Jesu, die Gläubigen gehören nicht der Regierung, gehören nicht dem Pastor, gehören nicht irgendeiner Organisation, die gehören Gott. Sie sind sein Volk, sein Eigentum. Und weshalb, warum? Dass ihr verkündigen soll die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem Licht. Wir sind also Berufene Gottes. Wir sind Berufene Gottes von der Finsternis zu diesem wunderbaren Licht. Ihr seid das auserwählte Königtum, Priestertum, das auserwählte Geschlecht. Weißt du, wir sind etwas Besonderes. Kinder Gottes sind was Besonderes. Kannst du Amen sagen? Bist du einverstanden? Wir sind was Besonderes. Wir sind Kinder des Allerhöchsten. Wir sind nicht Kinder eines Vaters hier auf dieser Erde. Wir stammen da nicht mehr von Matthäus oder von Abraham oder von Jakob oder von Isaac. Nein, wir stammen von Gott ab. Unsere Abstammung ist direkt von Gott. Also wenn du deinen Lebensbaum machst oder deine Familienaufstellung, und viele machen solche Familienaufstellungen, da sind so viele negative Menschen drin. In deiner Familie ist Gott diese Hauptwurzel, dieser Hauptstamm. Wahre Gemeinde Jesu ist etwas Besonderes. Es ist nicht nur so alle Menschen. Gott liebt alle Menschen. Jesus starb für alle Menschen. Gott will, dass alle Menschen geholfen werden. Aber nicht alle gehören zur Gemeinde. Weißt du, als die Kinder Israel aus Ägypten auszogen, ein ganzes Pöbelvolk zog mit. Also alle, die gesehen haben, Gott ist gut, Gott liebt die, also wir wollen auch teilhaben an den Segnungen. Und sie sind mitgelaufen, aber diese Leute haben den Israeliten später sehr viel Probleme gemacht. Und auch die Kananiter, die im Land geblieben sind, als sie nachher das Land eingenommen haben, die sie nicht also alle vertrieben haben, die haben ihnen Probleme gemacht. Also, nicht alle, die im gelobten Land leben, nicht alle, die mitmarschieren und mitgehen, gehören zum Volk Gottes, sondern die Auserwählten. Und die Und die Auserwählten sind sehr wichtig, denn um ihretwillen wird sogar die Zeit verkürzt, um der Auserwählten, denn sonst würde kein Mensch mehr selig werden. Also wer gehört zur Gemeinde oder wer ist die wahre Gemeinde? Die Lauen gehören nicht zur Gemeinde. Jesus sagt, ich will sie ausspucken. Und die Mitläufer gehören nicht zur Gemeinde Jesu. Also lasst uns ganz klar mal abgrenzen, wer gehört zur Gemeinde Jesu. Und dann ist die Frage, bin ich auch ein Teil der Gemeinde Jesu? Man kann so innen drin sein, wie ein Stein im Wasser. Man kann im Jahrhunderte im Wasser sein und doch innen drin trocken. Nichts von diesem Wasser in sich aufgenommen haben. Auserwählte sind was Besonderes. Also ihr seid das auserwählte königliche Priestertum, hat der Petrus geschrieben. Also wir gehören als Gläubige, jetzt pass auf, was ich sage, denn ich sage ein paar Wahrheiten, die also dich schon zum Nachdenken bewegen sollten. Wir gehören als wahre Christen zur Elite, zu was Besonderem. Wir heben uns von der Masse ab. Wir sind nicht allgemein, wir alle. Also wenn du dich mit allen Menschen vergleichst, so wie der auf der Straße, Hinz und Müller und Meier, weißt du, zwischen uns und der Welt muss ein Unterschied sein. Es muss ein Unterschied sein zwischen dem, der Gott dient und der Gott nicht dient. Der an Gott glaubt und an Gott nicht glaubt. Der Jesus liebt und Jesus nicht liebt. Der den Heiligen Geist hat und den Heiligen Geist nicht hat. Also, und nicht alle, die in der Gemeinde sind, sitzen oder im Gottesdienst sind, sind voll Gottes. Es sind immer Einzelne. Aus dieser Masse sind Einzelne, werden von Gott herausgewählt, die Auserwählten Gottes. Hör zu. Weißt du, die Auserwählten, die bilden sich nichts ein, die sind demütige Menschen. Die sind froh, dass sie die Gnade bekommen haben. Und das hat auch seinen Preis. Weißt du, die leben unten, die müssen unten durch, also die Auserwählten, und deren Willen muss sogar die Zeit verkürzt werden, weil es schwierig wird, wirklich echter Christ zu sein. Und heutzutage ist es mehr denn je schwierig, ein wahres Kind Gottes zu sein. Weißt du, da sind so viele Angebote und so viele Verlockungen und so viele Versuchungen und so viele, ja, Angebote. Du sollst zu diesem Seminar hingehen, du sollst in diesen Kreis hingehen, du sollst zu diesem Hauskreis gehen, du solltest in diese Gemeinde kommen, du solltest in dieses Missionswerk einsteigen und dich aktiv beteiligen. Am Schluss könntest du dich verzetteln. Aber Gott will was Spezielles für dich. Jeder einen besonderen Platz, jeder in einer besonderen Berufung, in einer besonderen Aufgabe. Kinder Gottes, wahre Kinder Gottes unterscheiden sich von den anderen, von Menschen, die nicht göttlich denken, nicht göttlich leben, Menschen, die ungeistlich sind und sie sind anders als die Ungeistlichen, sie lassen sich vom Geist Gottes leiten. Sie sind irgendwie innerlich ausgeglichen. Wenn du dann wahre Kinder Gottes anschaust, ach, lass sie machen. Weißt du, die werden sich schon die Hörner abstoßen. Die werden sich schon selbst zugrunde richten. Wahre Christen, wahre Gläubige, sie wissen, was sich gehört und was sich nicht gehört, was anständig und unanständig ist. Sie sind weise. Weise, ich meine nicht nur in Weisheit dieser Welt, nicht von Bildung, dass man irgendwie bestimmte Fähigkeiten hat. Nein, weise von innen heraus. Diese innere Weisheit ist eine andere Klugheit, ein anderes Wissen als das Wissen, was man in der Schule lernt. Die Gemeinde gehört, ja, zu der Elite Gottes. Und die Gläubigen, die einzelnen Gläubigen in der Gemeinde sind Elitesoldaten. Für eine spezielle Aufgabe werden sie ausgebildet. Du und ich, wir sind in der Gemeinde, um für etwas Besonderem ausgebildet zu werden. Deshalb haben wir so einen Stress. Deshalb haben wir so viele Angriffe. Weil Gott was Besonderes mit jedem Einzelnen hat. Glaub doch nicht, weißt du, er nimmt dich in der Gemeinde. Die Gemeinde ist wie eine Schule, wie ein Seminar, wie ein Internat eigentlich. Du bist hier in der Gemeinde und du wirst gedrillt und dressiert. Und Gott will dich zu einem Elitesoldaten machen. Und er prüft dich, bist du bereit? Du sollst hier einfach alltauglich werden, für alles fähig, zu allem fähig. Du solltest also dich von der Allgemeinen abheben. Wenn du nachher aus dieser Universität Gottes rauskommst, dann musst du sagen, ich war in der Hochschule des Heiligen Geistes. Ich habe etwas gelernt. Die Gemeinde besteht aus Heiligen. Weißt du, zuerst einmal ist es ein Haufe. Und Jesus sagt, lass beides wachsen, Weizen und Unkraut. Lass beides wachsen, rauft nicht aus, zerstört nicht. Die Engel werden das schon tun. Der Herr wird schon selber tun. Die Richtigen und die Falschen voneinander trennen, Spreu und Weizen. Das macht der liebe Gott. Das ist nicht unsere Aufgabe. Ja, der darf nicht mehr zu uns kommen. Nein, der darf zu uns kommen. Wer weiß, vielleicht bekehrt er sich. Vielleicht verändert er sich. Vielleicht tut Gott etwas an ihm. Vielleicht gibt es für ihn auch einen Gnadentag, oh seliger Tag, seit Jesus in mein Leben kam. Weißt du, Gott gibt niemand so schnell auf. Er arbeitet an uns und so weiter. Und deshalb, er will aus uns das Optimalste machen, aus jedem Einzelnen. Gott hat keine anderen Leute als die Menschen, die in der Welt sind. Der wird keine neuen Adam und keine neue Eva mehr schaffen. Die er geschaffen hat, die sind da. Und jetzt nimm diesen Stoff, das Material, das da ist, und aus dem versucht er was zu machen. Gemeinde besteht aus Heiligen. Und niemand soll glauben, dass Gott auch Unheiligen annimmt und sein Reich baut. Gott baut sein Reich nur aus Heiligen. Aber zuerst mal nimmt er das, was da ist, die Sünder. Aus den Sündern werden Heilige. Also Gott gibt sich nicht mit Menschen an, ab, die unartig sind. Die erzieht er zuerst. Die nimmt er in seine Schule. Er übt mit ihnen Barmherzigkeit. Weißt du, und dann lässt er dich da so Barmherzigkeitslektionen durchnehmen. Bist du barmherzig zu ihm? Kannst du zu ihm großzügig sein? Kannst du dich beherrschen? Kannst du stille sein? Und die Gemeinde ist so eine harte Schule. Du glaubst gar nicht, was für eine Schule die Gemeinde ist. Also ich bin schon über 40 Jahre oder mehr, ja fast 50 Jahre in der Gemeinde. Und als ich in der Gemeinde kam, zuerst habe ich gedacht, wo bin ich hingeraten? Zuerst habe ich so groß mir vorgestellt, die singen und die beten und sie haben halt den Herrn Jesus lieb. Ach, das muss wunderbar sein, wir sind im Paradies. Aber dann habe ich gemerkt, ich bin nicht im Paradies in der Gemeinde, ich bin in der Hölle. Ich habe mich erschreckt, was ich alles gesehen habe. Da fangen die an, die eigentlich alles schon hinter sich haben, die fangen an, mich zu kritisieren. Das musst du so machen, das musst du so machen. Und dann habe ich gemerkt, ich taugt so gar nichts mehr. Kann nicht mal mehr beten, weil mein Gebet wurde dann kritisiert. Ich bete nicht richtig und so weiter. Die waren so ungeduldig mit mir. Also, du müsstest das schon wissen, bis mir jemand sagte, wenn dich jemand nochmal so fragt, das müsstest du schon alles wissen, frag sie mal, wie lange haben sie gebraucht, bis sie dahinter gekommen sind, um was es wirklich geht. Weißt du, dann hat man einen ausgeladen, dann höre ich, da ist eine Veranstaltung, die haben alle eingeladen, bloß mich nicht. Verstehst du? Und das ist schon ein Erlebnis. Du erlebst Sachen, du erfährst Gott und dann musst du still sein. Die bieten dem dann was an und so weiter und du musst dich dann hinten womöglich hinsetzen und wirst gar nicht eingeladen. Und dann kommst du, weil du gewusst hast, da findet was statt. Und so war es bei mir in einem Fall, werde ich nie vergessen, da komme ich hin. Wer hat dich eingeladen? Verstehst du das? Das tut einem weh. Und du wirst nirgendwo so viel verletzt. Und ich sag dir die Wahrheit. Du wirst nirgendwo so viel verletzt wie in der Gemeinde. In der Welt wirst du nicht verletzt. Das kannst du auch verkraften. Sondern das sind Gottlose. Die wissen nicht besser. Aber in der Gemeinde, so abgelehnt und unehrlich behandelt, verstehst du, tun, als ob die sagen so, lieber Bruder, wir freuen uns. Und dann empfinden sie dich als Last und Belastung und ärgern sich über dich, dass du ihnen so viel Mühe machst. Nur wegen dir müssen wir alles nochmals wiederholen. So hat man mir mal in einem Fall mal gesagt, dass nur wegen dir, weil du nicht aufgepasst hast, nicht begriffen hast. Gott erwartet von uns Menschen Qualität. Und die wird in der Gemeinde produziert. Nur in der Gemeinde. Gott kann das nicht von der Welt nehmen. Mit der Welt hat er nichts zu tun. Aber in der Gemeinde lernst du vergeben. Was glaubst du, wie viel ich Vergebung üben musste in der Gemeinde? Ständig. Irgendjemand mich angerempelt, beleidigt, gekränkt. Und dann lernst du Heiligung. Die Gemeinde ist also der Platz, wo Heiligung geübt wird. Und dann habe ich gemerkt, Mensch, ich bin in der Gemeinde, weil Gott von mir etwas erwartet. Wie sieht Gott die Gemeinde? Gott sieht die Gemeinde als eine Werkstatt, an der, wo er arbeitet, wo er mich bearbeitet. Die Gemeinde ist eine Stätte, wo Gott mich bearbeitet. Und Gott sucht selbst seine Leute aus und Gott bildet selbst seine Leute aus. Deshalb ist die Schule in dieser Welt die Gemeinde Jesu Christi, die Schule für unser geistliches Leben. Und der Herr Jesus baut mit seinen Leuten seine Gemeinde, sein Volk. Und meistens, ich war so schockiert, welche Leute nimmt der Herr in seinem Reich, in seinem Bau? Unwürdige Leute. Weißt du, nicht die Talentierten, die Begabten, sondern die Unbegabten, die Dummköpfe hat er genommen. Was töricht ist, das hat sich Gott erwählt, und damit er zustande mache, was da ist. Verstehst du? Und der hat nur eine Gabe, die setzt er ganz für den Herrn ein. Und der andere hat 10 Gaben und keine einzige braucht er für Jesus. Wem nützt es dann? Also, ich musste lernen, weißt du, in der Gemeinde versündigst du dich. In der Gemeinde. Und dann bitte selbst um Vergebung. Wie oft habe ich die Leute in der Gemeinde so als junger Christ gerichtet, richte heute auch noch immer noch. Bin auch immer noch nicht ganz davon frei. Weißt du, vom Richten. Der Richtgeist sitzt in uns so tief. Richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Also, wie oft habe ich Menschen gerichtet, habe gesagt, lieber Gott, oh, vergib mir. Ich habe so negativ gedacht, aber ich war nicht in seiner Situation. Ich habe das gar nicht, ich habe den Hintergrund nicht gewusst. Als ich nachher in einem oder am anderen Fall die Hintergründe erfuhr, dann habe ich gesagt, verstehe alles. Wenn ich die Geschichte kenne, wo der Mensch herkommt und so weiter. Weißt du, in der Gemeinde, Da gibst du alles auf, kommst in der Gemeinde, willst was Neues anfangen und jetzt hast du gar nichts, weißt gar nichts, bist gar nichts, kannst nichts. Und jetzt musst du ganz von vorne anfangen, das ABC zu lernen, wie eine neue Sprache, wie eine neue Kultur, wie ein neues Leben. Petrus, als der Herr die Jünger rief und die anderen Apostel, wir haben alles verlassen. Also sie haben Vater verlassen, die Schiffe verlassen, die Arbeit verlassen. Gott baut seine Gemeinde auf seine Art und Weise. Und er baut die Gemeinde nicht mit Perfektionisten. Und als ich dann angeguckt habe, den Jugendkreis, wo ich dann war, also wir waren in einer Jugendgruppe, wir waren alle unvollkommen, wir waren alles Lausbuben, wir haben alles unsere menschliche Gedanken gehabt und irdische Gedanken gehabt und immer wieder unsere Pläne gehabt und oh, da ist was los, da musst du hin. Wir waren alle fleischlich und alle materiell eingestellt. Was kommt mir dabei raus? Gott baut seine Gemeinde nicht mit Perfektionisten, sondern mit unvollkommenen, elenden Menschen, die immer wieder Schuldgefühle haben. Oh, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Die immer wieder zur Buße neigen. Buße, das ist, dass sie in sich schlagen und in sich gehen. Er baut seine Gemeinde nicht mit den Selbstgerechten oder den Superstars. Weißt du, ganz am Anfang, ich habe immer gut aufgepasst, was die Leute so erzählen. Ach, mit Jesus habe ich überwunden, mit Jesus. Und dann haben sie Zeugnis gegeben. Du, ich bin immer kleiner geworden. Nach jeder Zeugnisversammlung habe ich gesagt, und was kannst du erzählen, was bist du? Bin immer schwächer geworden. Der kann das, weißt du, die haben immer so den Herkules gespielt, bis ich gemerkt habe, oder bis einmal ein Bruder kam, du, auch ich habe Schwierigkeiten, auch ich habe Zweifel, auch ich konnte manchmal nicht glauben, auch ich verzagte manchmal an Gott und so weiter, auch ich... Ich wollte manchmal alles hinschmeißen. Und wie oft wollte ich das alles hinschmeißen und weglaufen? Und wie oft hat Gott mir Gnade geschenkt? Habe ich gesagt, Mensch, wenigstens ein Ehrlicher. Wenigstens ein Ehrlicher. Und dann habe ich festgestellt, du, wir müssen im Reich Gottes ehrlich sein. Dem Aufrichtigen lässt Gott gelingen. Nicht diesen Superstars und Besserwisser, sondern den einfachen Menschen, die den Kampf, den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Die Gemeinde ist also eine Werkstatt, wo Heilige fabriziert und produziert werden. Das ist die Gemeinde. Da kommst du rein als Weltmensch, verdorben, versaut, vermurkst, kommst rein und jetzt arbeitet der liebe Gott an dir. Da sagst du, aus dem kann ich auch noch was machen. So, und wie dieser Michelangelo, er sah in Florenza diesen Klotz, diesen Stein, diesen Block und keiner wollte mit ihm sich mehr abgeben. Und da stand in der Ecke irgendwo und dann sagte, könnte ich diesen Block haben? Und dann hat er bekommen und hat er gemeißelt, dran gearbeitet. Und am Schluss, als es enthüllt wurde, die Statue oder die Figur, die Plastik, dann haben sie gesagt, was hat er aus dem gemacht? Er hat den jungen David gemacht. Was hat er aus diesem unbrauchbaren, nutzlosen Steinblock gemacht? Und manchmal sind wir so und kommen uns selber vor als nutzlos, unbrauchbar. Und das ist Gemeinde. Das ist der Heilige Geist, der arbeitet an uns. Und dass nachher am Schluss, am Ende deines Lebens dastehst und staunst, was hat der liebe Gott alles aus mir gemacht? Was ist alles aus mir geworden? Durch die Gnade Gottes. Er nimmt also so ungehobelte, undressierte, unerzogene Menschen und dann macht er etwas draus. Die Gemeinde ist also eine Werkstatt und deshalb ist es ganz arg wichtig. Und ich habe mir das in einem Buch habe ich gelesen als junger Christ, wie wachse ich im Glauben? Ich wollte im Glauben wachsen und das war die Pilgerreise Bunyans. Unter Umständen bleibe in dem, was du gelernt hast, bleibe in dem, wo Gott dich hingestellt hat. Also immer wieder dieses Bleiben. Lauf nicht Gott aus der Schule. Und da beschreibt er einige Bilder so und malt noch so schön. Ich habe eine Ausgabe, wo dann schöne Bilder noch drin waren, die haben mich mehr interessiert wie der Text. Und so, man soll nicht Gott aus der Schule laufen, wenn es schwierig wird. Und wir neigen alle, wenn es schwierig wird, wenn etwas an uns bearbeitet wird oder wenn der Herr uns irgendwo bohrt und hobelt und hackt und haut und dergleichen, dann wollen wir gleich aus der Schule weglaufen. Bleib bei dem Herrn, auch wenn das Leben ungenießbar ist und die Menschen um dich herum ungenießbar sind. Und genau das ist die Gemeinde. Gott stellt dich so in eine Clique, in einem Kreis. Am Anfang bist du willkommen und schön, wunderbar, herzlich, was du da bist. Und plötzlich, also lassen sie dich stehen, lassen dich hängen und so weiter und suchen andere. Und dich hat man nicht eingeladen. Dich hat man nicht eingeladen. Man hat alle eingeladen, aber dich nicht. Und da lernst du jetzt zu schlucken und dich durchzubeißen. Dann lernst du, was Geduld ist, was innerer Friede ist, dass du nicht dich aufregst und hochgehst. Weißt du, viele Menschen verspielen die Gnade Gottes. Sie laufen zu schnell aus der Schule weg. Weißt du, sie packen so schnell die Koffer. Also in der Bibelschule, wir hatten immer wieder Leute, die haben, und ich selber sogar auch, ich habe auch selber ein paar Mal die Koffer gepackt, habe gesagt, komm, lass doch den Bettel, und soll ich selber machen. Ich mache lieber was anderes. Ich werde nicht Prediger und ich werde nicht predigen. Wie oft habe ich meine Sachen gepackt, aber wieder ausgepackt auch. Ja, wieder eingepackt und wieder ausgepackt. Weißt du, wir packen so schnell unsere Sachen ein und sagen, jetzt hau ich ab, schmeiß alles hin, lass alles stehen, lass alles liegen, nichts wie weg hier. Aber Gott kann keine Ungebildete gebrauchen. Deshalb diese Bibelschule. Bibelschule ist nicht nur, dass du jetzt was aus der Bibel lernst, sondern die Bibel wird erlebt. Die Bibel wird ausgelebt, wird durchlebt. Weißt du, und Gott versucht uns zu erziehen. Und was passiert? Wie passiert eine Erziehung? Zuerst kommt der Trotz. Nein, mache ich nicht. Aber dann vielleicht mache ich es doch. Und dann überlegt man sich. Und gerade Gemeinde ist die Erziehungsanstalt Gottes. Wie sieht Gott die Gemeinde? Weißt du, Gemeinde ist nicht, wo alle schon erzogen und alle anständig und alle in Reih und Glied wie bei einer Armee. Nein, das ist ein wilder Haufe. Die Gemeinde ist ein, Entschuldigung, Gott vergebe mir, wenn ich so sage, ein Sauhaufen. Also da buddelt jeder, sucht da irgendwo einen Regenwurm oder Trüffel oder sonst noch was und grabt. Und dann sagt der Herr, nee, jetzt kommen die schön zum Futtertrock. Und dann erzählt er und erzieht uns, er entwickelt uns. Wenn wir nicht erzogen werden, wir bleiben unser Leben lang fromme Flegeln. Weißt du, die Gemeinde kultiviert uns. Und deshalb ist die Gemeinde, dass du kultiviert wirst, dass du göttliche Kultur bekommst. Dass du für Gott tauglich gemacht wirst. Dass du etwas wirst, dass du bedeutungsvoll wirst vor dem Herrn. Sonst bleibst du bedeutungslos. Sonst verspielst du die Gnade, sonst wird aus deinem Leben nichts. Manche Scheinchristen, sie wundern sich, dass sie so plötzlich ausgeschieden werden. Weißt du, Gott hat auch so viel Ausschuss. Manchmal ist es entsetzlich, wie viel Ausschuss er hat. Verstehst, wenn der eine nicht will, sagt er, gut, kommst du jetzt auf dem Haufen, wirst nochmals neu eingeschmolzen. Was macht Gott mit missratenen Kindern Gottes? Der hat zum Propheten Jeremia gesagt, geh zum Töpfer, geh mal runter. Was macht, wenn er auf der Drehscheibe beim Töpfer sich ein Gefäß da irgendwie platzt oder Risse bekommt oder irgendwie sich nicht sauber entwickelt? Er schmeißt wieder auf dem Lehmhaufen und knetet nochmals. Und du wunderst dich, warum werde ich ständig vom lieben Gott so geknetet? Und du wirst richtig gut durchgeknetet. Gemeinde ist die Stätte, wo du, dieser Haufe, wo du durchgeknetet wirst. Und dann kommst du nochmals auf die Töpferscheibe. Und dann ist wunderbar, Herr, auch, Halleluja. Und dann missrat es wieder in der Hand Gottes. Und wie oft missraten wir in den Händen Gottes? Gott will was aus uns machen, aber wir wollen es nicht. Wir machen es nicht mit. Und da muss man wieder von vorne anfangen. Und Gott fängt immer wieder von vorne an. Das ist entsetzlich, das ist manchmal auch schockierend, manchmal traurig. Dann fragt man sich, Herr, wie oft fange ich nochmals als ABC? Wie oft? Menschen, die nicht von Gott bearbeitet werden, sie werden im Leben unbeholfen. Die kommen mit dem geistlichen Dingen nicht zurecht. Weißt du, wenn du bearbeitet bist, du bist schon bewährt. Du hast ein Stück schon erlebt, du hast schon ein Stück erfahren. Du kannst dich beherrschen. Du bist nicht mehr unfähig. Der Herr hat dich schon ein Stück weit gebracht in seine Spur, in seine Bahn. Gemeinde ist ein Segen, denn da entsteht Qualität. Also durch die Gemeinde, und du bist nicht zufällig in einer Gemeinde, wo der Heilige Geist wirkt und wo die Freiheit ist und wo man nicht Mitglieder sammelt, sondern wo man mit dem Herzen gehört. Denn das Herz wird geformt und geprägt. Das Herz wird erneuert. Der Sinn wird erneuert. Der Geist wird erneuert. Also man kann die Gnade verspielen, wenn man nicht aufpasst. Aber man kann noch viel gewinnen durch die Gnade Gottes. Weißt du, dass Gott Erbarmen schenkt? Wer gehört zur Gemeinde und wer nicht? Zuerst einmal der in der Gemeinde bleibt, in der Gemeinschaft der Heiligen. Trotzdem, auch wenn ein Judas da ist, und vielleicht 10 Judasse, und vielleicht 100 Judasse. Stell dir mal vor, der Herr Jesus hat nur gezeigt, wie man mit einem Judas umgeht. Dem sogar die Kasse anvertrauen, dem sogar da mitarbeiten lassen, sogar ausschicken, Dämonen auszutreiben. Ist das nicht komisch? Der Herr hat den Judas getragen und hat sie alle bis zuletzt geliebt und sagt, Freund, wie kommst du zu mir? Und gibt ihm sogar noch einen Kuss. Wer gehört zur Gemeinde? Die Herr, wir sind bei dir geblieben bis zum Schluss. Bis zum Schluss. Das Reich Gottes, wer da im Bleiben groß geschrieben, bei Jesus bleiben. Dieses Stichwort bleiben, das ist ein Thema der Bibel. Bleibet am Weinstock, bleibet im Wort Gottes, bleibet in der Gnade, bleibet in der Vergebung, bleibet im Heiligen Geist. Immer dieses ständige Bleiben, bleiben an Jesus, bleiben in der Gemeinschaft. Aber Herr, das gefällt mir nicht. Ich würde lieber gerne woanders sein, in einer anderen Familie, in einer anderen Gemeinde. Du kannst dir deine Gemeinde nicht raussuchen, genauso wenig wie du deine Familie aussuchen kannst. Da bist du reingeboren, da passt du rein, woanders passt du nicht rein. Woanders bist du ein fremden Körper. Weißt du, und dann so ein Weinstock, und dieses Bleiben am Weinstock, aber du wirst beschnitten, dass fast gar nicht mehr viel von dir übrig bleibt, nur noch drei Augen. Verstehst du, das bleibt nur noch beim Weinstock übrig. Und Herr, immer dieses Beschneiden werden. Aber Gott will Frucht haben an unserem Leben. Und genau dafür sind wir in der Gemeinde, dass wir fruchtbar werden. Dass unser Leben Sinn hat. Also ich möchte nicht nur einfach meine Zeit vertrödeln, die Zeit absitzen und totschlagen. Nein, ich möchte Frucht bringen. Und deshalb diese harte Arbeit Jesu an mir. In der Bibel heißt es einmal, Hebräerbrief, verlasst nicht eure Versammlungen, wie es etliche pflegen oder zur Gewohnheit gemacht haben. Ja, am Sonntag gehe ich in der Versammlung. Mir reicht es am Sonntag. Dir reicht's nicht am Sonntag. Eigentlich solltest du wie die ersten Christen, sie waren täglich beieinander. Ich kann das natürlich nicht zumuten dir, dass du täglich kommst. Aber du solltest so oft wie möglich Gemeinschaft haben, dass Gott an dir arbeitet. Immer wieder in die Werkstatt. Überholt oder Kundendienst. Und das Auto muss immer wieder zum Kundendienst, zur Inspektion. Und in jedem Gottesdienst gibt es Inspektion an dir. Und er sagt, ja, du, da quietscht da was, da reibt was, da gibt es irgendwo Spannungen. Und da muss wieder ein Tropfen Öl. Und sobald ein Tropfen Öl in einem Getriebe hineinkommt, hört aufs Quietschen auf. Die ganzen Spannungen, wo manchmal so unter Nachbarn, Freunde, Bekannte oder Geschwister in der Gemeinde, Familienmitglieder kommen, da ist da viel ein Tropfen Öl, ein Tropfen Heiliger Geist. Verlasst nicht eure Versammlungen. Weißt du nicht, man geht in der Versammlung nicht, wenn man Lust hat. Man soll in der Versammlung gehen, wenn man keine Lust hat. Das ist richtig. Weißt du, dann hört man die faulen Ausreden, ich muss arbeiten. Oder ich muss jetzt Verwandte besuchen oder ich muss dieses und so weiter. Ich muss das und jenes machen. Weißt du, wenn du zu etwas Zeit haben, wo du Lust hast und Freude hast, das ist möglich. Verstehst du, wenn du keine Lust hast. Und deshalb habe deine Lust an dem Herrn. Und Gemeinde ist ein Zeichen, dass du Lust an Gott hast. Dass du was von Gott willst. Dass du offen für den Herrn bist. Die Menschen wissen es gar nicht, wie sie sich selbst schaden, wenn sie Versammlung verlassen und Versammlung nicht besuchen und nicht in das Wort Gottes gehen. Weißt du, unter das Wort gehen. Früher sagte man so, heute versteht man nicht, was das ist, unter das Wort gehen. Weißt du, das Wort ergeht. Nicht alles trifft dich, nicht alles betrifft dich, aber einiges hat Gott dir zu sagen. Und dann gehst du nach Hause und gehst anders nach Hause, als du gekommen bist. Jesus weint einmal über die Juden. Vielleicht weint er heute auch noch. Aber damals hat er auf jeden Fall ganz mächtig geweint. Und da sagt er in Lukas 13, Vers 31, wie oft wollte ich deine Kinder Jerusalem versammeln? Wie oft wollte ich euch versammeln? Wie oft wollte ich euch zusammenbringen? Aber sie haben die Liebe Gottes nicht begriffen. Sie haben das Ziehen und Locken des Herrn durch die Propheten, durch die Richter, durch die Könige, durch die Umstände, durch die Schwierigkeiten gar nicht gemerkt. Weißt du, Gott baut auf mannigfaltige Art und Weise seine Gemeinde. Gott baut nicht nur durch die Predigt seine Gemeinde. Der Herr baut auch durch die Schwierigkeiten seine Gemeinde. Der Herr baut auch durch Nöte seine Gemeinde. Der Herr baut auch durch Richter. Und durch Gericht und durch Prüfungen baut er seine Gemeinde. All das gehört dazu, zu einer lebendigen Gemeinde. Und sie haben das Wirken Gottes nicht begriffen. Wie oft wollt ihr euch versammeln? Die Pharisäer, die Schriftgelehrte und die Lehrten und die Selbstgerechten und so weiter fordern Jesus auf sogar in Lukas 13. Geh aus unserem Land, geh aus unserem Gebiet, geh woanders. Die in Syrien, die brauchen dich. Und so weiter. Wie oft wollte ich euch versammeln und ihr habt euch nicht sammeln lassen? Wie oft? Und dann waren sie am Schluss von den Dämonen besessen, die Juden. Und belastet an jeder Ecke, wichert er dein Teufel irgendwo. Sobald er vom Berg runterkommt, da schreien die Dämonen, Jesus von Nazareth, warum bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Da waren lauter Blinde und Taube und lauter Stumme. Das waren alles die Blockaden, wo Satan die Menschen blockiert haben im Kopf. Und sie forderten Jesus auf, verlass unser Land. Wie oft wollte ich euch versammeln? Wie oft setzt auch die Gemeinde Jesus vor die Tür? Jesus arbeitet an uns. Geschwister, Jesus arbeitet an mir, Jesus arbeitet an dieser Gemeinde und er wird weiterarbeiten. Es ist meine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Weißt du, Gott hat Mittel und Wege, seine Gemeinde zu bauen. Es geht nicht um ein Gebäude, es geht nicht um einen Versammlungssaal und es geht nicht um einen Pastor, es geht um die Sache Jesu. Und Jesus, geh weg. Wie oft haben die Leute sich einfach, auch ich habe schon so oft erlebt, also da haben Leute in der Gemeinde oder außerhalb der Gemeinde gebetet, wir beten, was Pastor Matutis Berlin verlässt. Hat sogar eine ganze Gemeinde gebetet. Weißt du, weil sie da gemerkt haben, du, da kommt ein anderer Wind. Verstehst du, ich lasse mich nicht manipulieren und vereinnahmen von all den anderen Geistern und religiösen Einschlungen und den ganzen christlichen, religiösen Rimidimi. Weißt du, ich komme aus drei Erweckungen. Ich habe Erweckungen erlebt. Ich weiß, was Erweckung ist und wie Gott arbeitet und wie Gott aufbaut. Die Jesus People Erweckung, die charismatische Erweckung und dann die Erweckungen im Osten. Ich habe das alles durchlebt und weiß, Gott arbeitet ganz anders, als die Superfrommen und Superstars manchmal denken, wie Gott arbeiten würde. Wie oft wollte ich versammeln? Wie oft wollte ich euch heilen? Wie oft wollte ich bei euch den Teufel austreiben, sagt Jesus? Wie oft wollte ich euch lehren? Und ich habe es nicht gewollt. Und die haben die Steine und die Fäuste schon in der Tasche gehabt. Aber die waren zu feige dazu, etwas zu unternehmen. Und Jesus sagt, ich lehre ja jeden Tag im Tempel. Ihr hättet mich dort verhaften können. Warum kommt ihr hier mit dem Judas? Jesus lässt sich von den Juden nicht so schnell abwimmeln. Und er antwortet ihnen, geht und sagt diesem Fuchs, also den Herodes jetzt und den hohen Priestern, ich treibe Dämonen aus und heile Kranke heute und morgen und am dritten Tag werde ich mein Werk vollenden. Was Jesus hier tut, er vollendet in der Gemeinde sein Werk. Das, was er damals angefangen hat, vor 2000 Jahren, das, was er bei dir, bei deiner Taufe, Wiedergeburt angefangen hat, bei deiner Geistestaufe angefangen hat, das vollendet er. Die Gemeinde ist zur Vollendung deines, meines, unseres Lebens. Ich bin hier, um vollendet zu werden. Weißt du, ich predige euch und erzähle euch, aber ihr predigt mir genauso. Und ich lerne von euch genauso. Und ich sehe, wenn ich das sehe und das übertrage auf mich dann und sage, und wie ist es bei dir? Wir sind in der Schule miteinander, wir sind Glieder am Leib Jesu Christi, wir lernen voneinander. Wer glaubt, der hat es ausgelernt. Weißt du, da kommen Leute und die wollen einen Pastor belehren. Das gibt's auch, solche Schlaue. Weißt du, und so weiter. Und die lassen sich nicht mehr sagen. Die Liebe lässt sich sagen. Und wenn zu mir ein Bruder, eine Schwester kommt im Heiligen Geist, ich höre ihm zu und ich lasse mir was sagen. Weil ich weiß, ich brauche genauso das Wort Gottes wie er oder wie sie. Denn ein Prophet, sagt Jesus hier, darf nirgendwo anders umkommen als in Jerusalem. Verstehst du? Denn ein Prophet darf nirgendwo anders umkommen als in Jerusalem, in dieser heiligen Stadt, unter diesem heiligen, frommen, religiösen Haufen, in der Gegenwart vom Tempel, in der Gegenwart von Priestern, in der Gegenwart von religiösen Klimbim. Ein Prophet darf nirgendwo anders umkommen als in Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, wie oft wollte ich dich versammeln? Überleg einmal, ich würde sagen, das Wort Prophet lass mal weg. Ein Christ darf nirgendwo anders umkommen als in der Gemeinde. Bitte? Ich habe das richtig gesagt. Der Christ darf nirgendwo anders umkommen als in Jerusalem, in der Gemeinde, unter dem frommen Haufen. Und warum? Warum ein Prophet? Du darfst nicht, weißt du, der alte Mensch, der muss sterben hier. Und deshalb sind wir in der Gemeinde, damit der alte Mensch endlich mal krepiert. Damit der alte Mensch einfach kapituliert. Damit der alte Mensch hier zerbrochen wird. Und in der Welt wird der alte Mensch nicht zerbrochen. Nur in Jerusalem. Deshalb hat Jesus gesagt, bleibt in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft des Heiligen Geistes. Jerusalem ist die Stätte, wo sich Gott offenbart. Ob du es verstehst oder nicht. Also, draußen in der Welt, am Internet oder am Fernseher, kannst du nicht den alten Menschen loswerden. Da sitzt du da und wenn es dir nicht passt, drückst du auf den Knopf und sagst auf Wiedersehen. Oder nimmst das andere Programm, legst eine andere CD auf. Denn ein Christ darf nirgendwo anders als in der Gemeinde umkommen. Ja, nirgendwo anders. Was bedeutet das? Der alte Mensch kann nur in der Gemeinde sterben. Du kannst nur in der Gemeinde Erneuerung erleben. Du kannst in der Gemeinde nur das Wirkungsgesetz Gottes erfahren, wie Gott wirkt. Gott ist herrlich in Jerusalem. Obwohl, das ist die Stätte, die er sich erwählt hat. Eine künstliche Stätte. Jerusalem ist künstliche Erfindung. Passt gar nicht in die Landschaft. Das ist also eine Erfindung von David oder von den Jebusitern und so weiter. Das ist alles künstlich. Aber gerade in diesem künstlichen Machwerk, Gemeinde, Organisation, gerade da will der Herr, dass du stirbst. Und wie oft musst du als Mensch, als Christ in der Gemeinde sterben? Wie oft musst du den Geist aufgeben? Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die zu dir gesandt sind. Wie oft wollte ich deine Kinder um mich sammeln und wie eine Herde ihre Küken unter ihren Flügel nimmt. Aber ihr habt nicht gewollt. Und dann, darum wird euer Haus wüst gelassen werden, sagt Gott, oder von Gott wüst gelassen. Das bezieht sich jetzt auf Israel. Aber die Gemeinde wird nicht überwunden von den Pforten der Hölle. Ich sage euch, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis die Zeit kommt, wo ihr ruft, gesegnet oder gelobt seid, da kommt im Namen des Herrn. In der Gemeinde lernst du beten. Und weißt du, wie du betest? Oh Herr, hilf mir! Hilfe, Hilfe, Heiland! Die schlachten mich alle ab. Die steinigen mich. Da lernst du beten. Weißt du, da lernst du erstmal für dich beten, bevor du für andere betest. Gerade in der Gemeinde. Hier, denn ein Christ darf nirgendwo anders als in der Gemeinde umkommen. Herr, die wollen mich steinigen. Und weißt du, was dann passiert? Dann siehst du den Himmel offen und den Herrn Jesus sitzen zur Rechten der Majestät Gottes und die Engel Gottes. Und du fängst an zu strahlen. Und das verstehen die Welt nicht. Das verstehen die Frommen von Jerusalem nicht mehr. Wie strahlst du? Warum bist du noch glücklich? Dann fragen sie, warum bist du noch da? Warum hast du noch nicht Jerusalem verlassen? Warum bist du nicht nach Galiläa gegangen? Warum bist du noch da? Verstehst du? Dann kommen die Schlaumeier. Jerusalem. Es gibt nichts Schlimmeres für uns, für den alten Menschen, für das Fleisch als Jerusalem. Nichts Schlimmeres. Und gerade da sagt der Herr, bleibt in Jerusalem, bleibt. Auch wenn es so komisch ist. Wie oft hat Gott schon den Menschen gerufen und wie oft arbeitet Gott gerade an diesen Frommen in Jerusalem. Wie oft hat Jesus dort gelehrt? Dreimal ist er extra dort hingegangen, hat den Tempel gereinigt, alles mögliche, so viel Gutes getan, aber die Leute haben es nicht gewollt, die haben es nicht kapiert. Die haben dort gerufen, kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Gott ist langmütig, geduldig und von großer Güte. Aber irgendwo ist auch seine Geduld hier zu Ende, verstehst du? Aber Gott lässt es zu. Bis du reifest, da wird das Werk vollendet. In Jerusalem wird das Gotteswerk an dir und an mir vollendet. Verstehen wir uns da? Und nach 30 Jahren, nachdem sie Jesus abgelehnt haben, da ist Jerusalem zerstört worden, hat was ganz Neues angefangen. Die Gemeinde ist versetzt worden auf der anderen Seite vom Jordan. Ein Bild auf die Entrückung natürlich. Dann wirst du entrückt. Weißt du, und dann bist du froh, da bist du frei. Aber zuerst einmal musst du dich bewähren in Jerusalem. Gott zwingt niemand, ihn zu lieben. Er zwingt nicht. Oder an ihm zu glauben. Weißt du, aber da in Jerusalem entscheidest du, in der Gemeinde entscheidest du selbst, ich glaube trotzdem an Herrn. Ich glaube trotzdem an das Gute. Ich glaube trotzdem ans Licht, auch wenn alle so dunkel und finster sind. Ich glaube trotzdem an Barmherzigkeit und Gnade. Ich glaube trotzdem an Gottes Wort und gehorche. Der Herr hat es gesagt und ich tue, was er gesagt hat. Weißt du, ich gehe trotzdem in die Versammlung. Weißt du, du willst es nicht. Und der Teufel versucht dich abzuhalten, der versucht dich zu blockieren, zu bremsen und schickt dir irgendwas über den Weg, da passiert wieder was und da brennt wieder was an oder die Kinder machen in die Windeln oder ach, was weiß ich. Wie oft ist es uns so passiert, dass man am liebsten zu Hause geblieben wäre? Aber nein, wir sind gegangen und gerade als wir trotzdem gegangen sind, sind wir mächtig gesegnet worden. Wir sind angekommen, weißt du, da war alles vielleicht daneben, nicht so, wie es sein sollte, aber wir sind da, und dann am Schluss vom Gottesdienst, am Ende des Gottesdienstes, war so die Herrlichkeit Gottes da, dass wir gesagt haben, guck mal, was der Teufel verhindern wollte. Er wollte nicht, dass wir gesegnet werden, dass Menschen gerettet werden, dass irgendwas Großes passiert, dass Fremde kommen oder irgendetwas. Weißt du, Gott hat einen Plan und der Teufel weiß, Gott hat was vor, dass er versucht, mit allen Mitteln zu verhindern und uns davor abzuhalten. Geh nicht hin. Gott zwingt also uns nicht, den Heiligen Geist zu empfangen, sich taufen zu lassen oder den Zehnten zu bringen. Weißt du, Gott zwingt doch nicht. Gott fordert nicht. Du musst, wenn du das nicht tust, segne ich dich nicht. Aber du möchtest. Weißt du, und wenn du etwas mehr möchtest vom Herrn als gewöhnlich, Gott will unser Glück, aber er zwingt uns unser Glück uns nicht auf. Oder er will unseren Frieden, aber er zwingt uns diesen Frieden nicht auf. Er will unsere Gesundheit, aber er zwingt uns die Gesundheit nicht auf. Er sagt, kommt her zu mir, alle, die mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Kommt her, kommt her. Und lasst euch nicht da von den Pharisäern verarzten oder den Schriftgelehrten. Die können euch nicht helfen. Die legen euch nur Lasten auf, die ganzen Schriftgelehrten. Gott will uns heilen und führen und segnen und stärken. Er will, aber er zwingt uns nicht auf. Und in der Gemeinde erlebst du, nach jeder Krise gehst du gestärkt aus der Krise heraus. Nach jeder Krise. Verstehst du, was ich sage oder was Gott dir sagen möchte? Er will dir alles geben, aber er zwingt sich nicht auf. Er will dich weiterbringen, aber er zwingt sich nicht auf und sagt, komm jetzt, auf. Nein, wie oft wollte ich euch versammeln? Merkst du nicht, wie Gott an dir arbeitet? Wie oft warst du kurz vor dem Durchbruch? Wie oft warst du, ja, noch einen Schritt und schon hättest du geschafft und erreicht? Weißt du, wie oft hast du irgendetwas ausgesagt und dann im letzten Moment was falsch gemacht? Du warst schon ziemlich weit. Wie oft hast du dem Herrn dann so im letzten Moment den Korb gegeben? Wie oft hast du den Herrn enttäuscht im letzten Moment? Denk drüber nach. Wie oft hat Jesus über dich und mich geweint? Weißt du, wir wollen die Segnungen haben, die haben wir geholt, eingesteckt. Danke, Jesus, Halleluja, jetzt gehen wir weiter. Und bist nicht mehr zurückgekommen. Mein Aussatz ist weg, was will ich denn? Mehr brauche ich nicht. Jetzt kann ich weitermachen. Weißt du, bis du dann wieder krank geworden bist und jetzt die Tatsache ist, weißt du dann, oh Pastor, wann kommt der Billy wieder? Wann habt ihr Heilungsversammlungen? Verstehst? Dann ruft man, weil ich schon wieder krank bin oder aussätzig geworden. Bis mal wieder einem Drecke geht oder bis wieder einem der Boden unter die Füße entzogen wird, bis man wieder pleite ist. Wann habt ihr wieder was? Nein, wir sollen konstant, kontinuierlich in der Gegenwart Gottes gehen. Wie oft hat er dir deine Sünden vergeben? Und wie oft hat er deine Gebrechen geheilt? Lobe den Herrn, meine Seele, wir sollen permanent in der Gemeinschaft Gottes sein. Und die Gemeinde ist da, dass du immer wieder das neu erfährst, wenn du Probleme hast, geschlagen, verprügelt wurdest, gedemütigt wurdest, bedroht wurdest, eingeschüchtert wurdest, dann gingen die Jünger Jesu in die Gemeinde und haben sie gebetet, die Stätte hat wieder gewackelt und sie wurden erfüllt vom Heiligen Geist und es ging wieder weiter. Die Gemeinde ist, dass es in deinem Leben immer wieder weitergeht. Und es gibt Leute, die nicht alle böse sind und nicht alle Schleimer sind und nicht alle negativ sind und nicht alle verdorben und versaut sind und nicht alle sind zum Pöbelvolk. Es gibt auch aufrichtige und echte Leute in der Gemeinde. Glaubt ihr das? Es gibt auch ehrliche Menschen. Natürlich, die sind rar, aber die gibt es. Und Gott bildet diese Leute, gerade diese Leute, aus Väter und Mütter in Christus. Und du kannst nicht viele Väter und Mütter haben. Verstehst du? Zuchtmeister habt ihr eine ganze Menge, sagt Paulus, aber Väter und Mütter habt ihr nicht so viele. Wie oft wollte Gott aus deinem Leben etwas machen? Und du hättest so tolle Chancen gehabt. Und so viele Gelegenheiten und die hast verpasst. Der Zug ist abgefahren. Vielleicht die letzte Chance gegeben. Gott hat eine Chance gegeben. Ja, ich habe noch Zeit. Der nächste Zug kommt um 11 Uhr. Aber der setzt aus, der kommt nicht mehr. Das war mal früher, das war der alte Fahrplan. Die Gemeinde steht in der Gegenwart Gottes und die Gemeinde ist vom Herrn. Ich meine jetzt nicht Organisation, katholisch, evangelisch oder freikirchlich, pfingstlich, charismatisch. Nein, ich meine die Gemeinde Jesu, die Jesus gebaut hat, die Jesus baut. Und Jesus baut die Gemeinde aus Menschen, die ihn lieben. Von dem ganzen Herzen, von ganzer Seele und aus allen Gemütskräften. Und weißt du, plötzlich stehst du vielleicht wie diese fünf törichten Jungfrauen vor verschlossenen Türen. Weißt du, die ganze Zeit hast du nicht gedacht, du brauchst Öl, brauchst neue Salbung, brauchst neue Stärkung. Hast nur an ein paar Äußerlichkeiten gedacht, warum muss ich mich so quälen? Ich will nicht so heilig sein, ich will nicht so fromm sein wie die und der. Und weißt du, du nimmst manchmal so einen Scheinheilige, dir ein Beispiel. Hör auf, dich an Scheinheilige zu orientieren, auf den Vordermann. Schau auf Jesus und nicht auf den Vordermann. Verstehst, wie die da beten und machen und so weiter und nichts erreichen? Schau auf Menschen, die was erreicht haben, die wirklich im Glauben stehen, die sich wirklich bewährt haben und die nicht etwas vorspielen und dann mit irgendetwas wedeln und zujubeln und zujauchzen und sagen, guck mal mich an! Und dann anfangen, einen zu kommandieren. Weißt du, ein Heiliger wird niemals einen Menschen kommandieren. Du hast noch nie einen Heiligen gesehen. Guck mal die Ikonen wenigstens an. Oder irgendwo, so mal in der katholischen Kirche. Ich lasse das. Weißt du, die sind fromm, diese Heiligen, sind still. Die falten die Hände, die schauen nach oben. Die sind total anders. Die sind nicht, die einen kommandieren und einen auf einen reinschlagen und einen zusammenstauchen und einen Vorschriften machen. Das sind Theologen. Das sind Priester. Oder Propheten, was weiß ich, die dann irgendwo Gericht predigen. Aber vielleicht ist es deine Chance, jetzt Öl zu bekommen in der Gemeinde. Ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwältigen. Vielleicht ist es heute jetzt die letzte Chance aufzuwachen. Wenn ich dran denke, in Syrien, da werden die Waffen gewetzt. Russland und China und Iran wetzen die Waffen. Und Amerikaner und die NATO, die werden diesen Monat noch Manöver in Syrien machen. Verstehst du, es könnte den Dritten Weltkrieg geben. Und was ist dann? Dann, lieber Gott, und ich habe kein Öl, Jesus kommt bald wieder. Und Hesekiel 38, 39 könnte Wirklichkeit werden, wo es in der Bibel heißt, es, Gog und Magog, ich will dich rumlenken. Was es auch immer heißt, verstehst du, ich will dich rumlenken? Die wollen es vielleicht nicht, aber die werden es müssen, was dort in Syrien passiert. Und Syrien ist die letzte Station, wo Abraham da war, der hatte 17 Jahre in Haran gewohnt. Und Syrien wird auch gerichtet. Lies mal die Gerichte über Syrien und Damaskus in der Bibel. Die Bibel ist sehr eindeutig. Und dann, oh Gott, nütze, die Gemeinde ist für dich da, nicht für die Welt. Die Gemeinde ist für Jesus da, für Gott da. Weißt, wenn die nicht wollen, will Gott andere Leute holen. Also, aber du, Gott achtet und sieht, willst du nicht, ob du kannst. Das ist uninteressant, ob du kannst oder nicht kannst. Gott schaut nicht auf dein Können, sondern Gott schaut auf deinen Willen. Willst du? Willst du? In Jesaja Kapitel 6, Vers 9. Und er sprach, geh hin und sprich zu diesem Volk, hört und versteht's nicht, seht und merkt's nicht, verstocke das Herz dieses Volkes und lass ihre Ohren taub sein. Weißt du, es gibt eine Stunde dann Verstockung, dann kannst du die tollsten Predigten hören. Kann Billy Graham predigen, kann Martin Luther predigen, kann John Wesley predigen, können alle großen Männer der Bibel aufstehen und predigen, kann Petrus und Paulus predigen, die Ohren sind taub, verstocke die Ohren oder die Augen, dass sie nicht mehr sehen. Und verstocke ihr Herz und sie werden sich nicht bekehren und nicht genesen. Weißt du, manchmal ist eine große Sache, ja, muss ich mich für diese Leute einsetzen? Manche sind dahin gegeben, Römer 1. Verstehst du, muss ich? Letztes Jahr haben wir am Christopher Stride ist missioniert und Einsatz gehabt und unsere Geschwister, die dort da waren, die waren entmutigt, die haben die ausgelacht und verspottet, was wollt ihr, hier habt ihr nichts zu suchen, da ist kein Platz für euch. Weißt du, die Schwulen und die Lesben wollen das nicht. Die sind dahingegeben, in aller Liebe. Verstehst du? Und jetzt noch missionieren, bekehren. Du, wer weiß, ob du bekehren kannst. Ich weiß, Gott rettet Schwule und Lesben. Das ist kein Problem. Ich habe in Heilbronn einen Strichjungen gehabt, der sogar hier in Berlin am Bahnhof Zoo hier sich verkauft hat und gedient hat. Und Gott hat ihn frei gemacht. Gott hat die Macht und Gott kann. Und das ist keine Krankheit, wie die Psychologen den Leuten einreden. Das ist ein Dämon, der die Leute knechtet und knebelt und quält. Und wenn der Sohn frei macht, den macht er recht frei. Und das ist nur ein Fall. Ich könnte viele andere Fälle auch in der Gemeinde hier und woanders erzählen, wie Jesus die Leute frei macht. Und die Gemeinde ist eine Befreiungsstätte. Gewiss, wir mussten diesen lieben Bruder, wir haben den nachher umgetauft, der hieß Lukas für uns. Und so weiter. Und er wollte einen neuen Namen haben, ging ihm zum Standesamt sogar, einen neuen Namen. Er wollte seine alte Identität ablegen. Wenn du Christ wirst und in der Gemeinde kommst, hast du eine andere Identität? Hast du ein ganz anderes Image? Lebst du anders? Und so Stück für Stück fing dieser Bruder an. Aber das ist Rarität. Und dann geht es weiter hier. Und ich sprach, Herr, wie lange? Und er sprach, bis die Städte wüst und wird und ohne Einwohner und die Häuser ohne Menschen und das Feld wird wüst liegen. Und der Herr wird Menschen wegtun, anders, sie werden dann das Land verlassen und so weiter. Und dann Epheser 5, Vers 6 und folgende Verse. Lasst euch von niemand verführen mit leeren Worten, denn um diese Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Unglaubens. Darum seid nicht ihre Mitgenossen. Weißt du, die Gemeinde ist dazu herauskristallisieren. Da muss sich das Echte herauskristallisieren. Da kommen die Wilden zusammen, alle Wilden. Verstehst du? Jeder Einzelne. Als ich in der Gemeinde kam, war ich ein Wilder, obwohl die 900 Mitglieder waren. War ich ein Wilder. Und die anderen waren auch wild. Nur anders. Verstehst du? Und jetzt muss Gott an einen arbeiten, Stück für Stück. Gemeinde ist ein wilder Haufe. Die sind alle aus Ägypten ausgezogen, alle durch die Wolke gegangen, durchs Meer gegangen, durchs Wasser gegangen, durch die Taufe gegangen. Wir sind jetzt getauft, aber der alte Adam kann noch schön und die alte Eva kann noch ganz schön schwimmen. Und dann heißt es weiter, prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Also, nicht mehr die Mitgenossen sein und so weiter. Und dann prüft, was sei der wohlgefällige Wille Gottes. Und deshalb in der Gemeinde, da siehst du, nein, aber so wie die oder der möchte ich nicht sein, um Gottes Willen. Dass du sagst, nee, so nicht. Und das ist die Gemeinde, dass du das merkst, verstehst, dass du so ein Vorbild nimmst und sagst, nein, also so wie dieser dahingegeben oder die dahingegeben, nein, den Weg möchte ich nicht gehen, dann schau dir Ende an, was ist mit dem geworden. Oder dann, denn was heimlich getan wird, davon ist auch schon das Reden schändlich, das alles wird offenbar werden. Weißt du, da kommt alles raus. Ich sag euch, was die Leute in der Gemeinde machen, kommt alles raus, die ganzen Schandtaten. Alles, was schändlich ist, sogar darüber reden. Deshalb rede ich gar nicht über den ganzen Quatsch, was falsch läuft. Dann ist es nicht der Rede wert. Ich werde dem Teufel kein Recht geben und keine Ehre machen. Schon das Reden ist schändlich. Aber was ist dann die Tat? Das wird alles offenbar werden. Was von ihnen heimlich getan wird, der ganze Schwindel fliegt auf. Das ganze Hinterhältige fliegt auf. Das Unehrliche fliegt auf. Dieses, ja, ich versuchen, verstehst du, dann so im richtigen Moment einem das Bein zu stellen. Das Fleischliche fliegt auf. Ich habe in Heilbronn eine Frau gehabt, der hat gesagt, der Pastor muss weg. Der Pastor muss weg. Ich habe gesagt, ich werde so lange bleiben, solange ich hier war. Und ich war 10 Jahre noch dort. Der Pastor muss weg. Hört, ich weiß, wovon es gibt, wo es gibt. Und was ist passiert? Sie haben ein tolles Haus gehabt. Sie haben alles gehabt und so weiter. Dann kam der Gerichtsvollzieher. Dann ist Lug und Trug vom Mann her ausgegangen. Verstehst? Und die Ehe ist geschieden. Sie haben alles verloren und die ist heute ein Sozialfall. Verstehst du? Der muss weg. Das kommt alles raus. Das rächt sich. Das rächt sich. Darum heißt es hier weiter, dann Epheser noch, wach auf, der du schläfst. Also ich muss aufwachen, der du schläfst. Und steh auf vor den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Stell dir mal vor, du musst aufstehen. Nicht der Herr Jesus weckt dich auf. Die Gemeinde ist eine Stätte, wo Menschen aufstehen vom Schlaf. Steh du auf. Wir hören den Ruf Jesu. Lazarus, komm raus. Lazarus muss aber selber rauskommen. Der Heilige Geist hat ihn nicht rausgezogen. Der Engel hat ihn nicht rausgebracht. Lazarus musste selber rauskommen. Er musste dem Wort des Herrn gehorchen. Und Gemeinde ist die Stätte, wo wir anfangen, dem Wort des Herrn zu gehorchen. Lazarus, komm heraus. Steh auf, der du schläfst. Die Gemeinde ist also schon eine Schlafstätte. Da träumt man und fantasiert man und visioniert man und was weiß ich, oh, wie schön ist der Himmel, Herr, wie gut ist und so weiter. Wir freuen uns über die Herrlichkeit Gottes. Aber plötzlich sagt der Herr, wach auf, der du schläfst. Oh, jetzt ist Zeit zu gehen. Ich denke nur, weißt du, wenn der Herr um die Welt kämpft, denk an Jesus in Gethsemane, er kämpft. Und was machen unsere Brüder? Schlafen. Jesus ringt um die Welterlösung. Wir sind, Geschwister, wir sind in den letzten Phasen der Weltgeschichte. Vielleicht begreifen wir es nicht, aber es ist egal. Pass auf, wenn es bei uns hier plötzlich was schief geht. Mir hat aus Griechenland jemand aus Athen ein paar Bilder geschickt, das habe ich ins Internet gestellt. Da verteilen die Leute aus Kreta, Bauern aus Kreta verteilen den Griechen in Athen Obst und Gemüse. Verstehst? So wie bei uns der grüne, der Tisch. Mittagstisch da, was die Gemeinden und die Kirchen verteilen. So verteilen wir Lebensmittel. Und gerade die Kreter, von denen heißt in der Bibel faule Bäuche. Verstehst? Philosophen und so weiter, die denken, und gerade die beschämen die Frommen, die Juden und die Christen, und die verteilen Lebensmittel an die armen Griechen, die sich das Essen nicht mehr leisten können, aufgrund, dass jetzt der Euro so schlecht dasteht. Und da hat eine Frau sogar, ein paar Zeugnisse habe ich da unten noch bekommen, was sie mir mitgeschickt haben. Und also wir haben es noch nie gebettelt, wir waren immer fleißig, aber wir haben keine Arbeit, wir haben kein Geld. Und dann schrieb jemand, und das kann bei uns auch ganz schnell wieder kommen, dass wir wieder uns da Gemüse schenken lassen müssen. Gerade von Kretern, von Leuten, die wir gedacht haben, nein, die nicht, die Polen, die Russen, die Chinesen, dass die uns plötzlich unterstützen müssen. Sag nicht so, wach auf, der du schläfst, steh auf von den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Wir sollen selbst vom Schlaf aufstehen, uns aufmachen, aus dem Grab rauskommen, aus dem toten Bereich diese Stätte verlassen. Elia, komm du aus der Höhle. Glaub nicht, dass der liebe Gott dir in der Höhle dein Futter dir hinstellt. Der wird dir dein Futternapf nicht hinstellen in der Höhle. Elia, komm raus aus der Höhle. Hier ist frisches Brot und frisches Wasser. Du sollst gestärkt werden, denn du hast noch einen ganz weiten Weg. Dazu ist die Gemeinde da, dass du aus deiner Höhle herauskommst, aus deiner Reservierung, aus deiner Zurückhaltung, aus deinem Schneckenhaus, wo du dich verkrochen hast. Also, weißt du, ich ziehe mich in mein Schneckenhaus. Lass die Jungen das machen. Lass es die anderen machen. Die Gemeinde ist, dass du aus deinem Schneckenhaus kommst. Schneckenhaus rauskommst. Satan hat dich eingeschläfert. Weißt du, mit geistiger und geistlicher Apathie und Lethargie. Weißt du, was wollt ihr denn von mir? Weißt du, der Herr will was von dir. Die Menschen wollen was von dir. Dein Nächster will was von dir. Was wollt ihr von mir? Weißt du, der Teufel hat uns so umgarnt mit religiöser Philosophie und was weiß ich so, in diese neue Weltordnung, so eingebunden, in der Einheit der Ökumene und so weiter, so eingebunden. Aber was wollt ihr denn? Wir sind doch gut. Wir sind in Ordnung. Nein, der Herr will uns, dass wir aufwachen. Steh auf! Viele Gemeinden sind vom Satanismus infiltriert, das stimmt. Aber deshalb bleibe ich trotzdem in der Gemeinde. Auch wenn die Gemeinde voller Teufel wäre. Was sagst du jetzt, Bruder Matthäus? Ja, wir sollen die Teufel vertreiben, Dämonen vertreiben. Wir haben einen Auftrag. Die Gemeinde Jesu muss so stark werden, dass die Bösen nicht aushalten in der Gemeinde, die Ungerechten nicht aushalten in der Gemeinde, dass die Gottlosen nicht aushalten, dass sie sagen, also nein, mit euch kann man nichts anfangen. Genau das ist es. Mit euch kann man nichts anfangen. Finsternis muss durch das Licht vertrieben werden und nicht das Licht durch die Finsternis. Die Lügen müssen und Fabeln müssen durch die Wahrheit vertrieben werden. Jesus weinte über Jerusalem. Damals weinte er über Jerusalem. Und ich bin mir sicher, er weint heute über die Christenheit allesamt. Wie die dem Okkultismus verfallen sind. Weißt du schon, Kinderfilme werden mit Satanismus verseucht und Kindern unterjubelt. Magie und Zauberei. Ob jetzt Harry Potter ist oder sonst noch was. Weißt du, die Magie, die dringt bis in Kinderstube. Und wir wundern uns, wo kommt das ganze Böse her? Freimaurer und Satanisten stehen vorne an in den Kirchen, fast alle. Ich könnte, wenn du mir irgendeinen Namen sagst, kann ich sagen, in welchem Club er da ist. Weil die sind alle voll eingenommen. Diese große neue New Age Bewegung. In den Gemeinden sind so viele Hexen, die da die Gemeinden unterwandern. Da wird so viel gespielt. Weiß man, redet als wie ein Lamm und man ist ein Drache. Die meisten Christen haben es nicht gemerkt, was da abläuft. Aber Jesus sagt, die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Wir müssen standhalten. Und die Gemeinde ist da, uns Standfestigkeit zu geben. Wo zwei oder drei eins werden. Nicht wo 200 oder 300 eins werden, sondern nur zwei oder drei. Und das ist möglich. Mit zwei oder drei ist es möglich, eins zu werden. Du kannst nicht mit 30 eins werden. Aber mit zwei oder drei, die so gleiche Gesinnung haben, gleiche Einstellung haben, gleiche Vision haben, gleiche Lust, gleiche Freude am Herrn. Die meisten Christen merken es nicht, was da draußen abläuft und drinnen abläuft. Und es ist auch zwecklos, sie zu warnen. Verstehst du? Wer blind ist, bleibt blind. Kannst erzählen, so viel du willst. Die Tauben hören die Sirenen und die Alarmglocken nicht mehr. Der Feind hat schon so viel Unkraut zwischen ihnen gesät und die Seelen sind schon so verdorben und sie sind so von sich eingenommen. Wir. Oh, schon die dritte Generation in der Gemeinde. Weißt du, ich bin in der Baptistengemeinde groß geworden. Weißt du, das ist schon schwierig in eine traditionelle alte Gemeinde. Da bist du so ein Neuling. Ja, was willst du? Wir haben schon, unser Großvater war schon in der Gemeinde. Der war Pastor sogar. Verstehst du, und du kommst als Neuling. Und du hast Schwierigkeiten, sich da zu behaupten und sich da durchzusetzen, wenn die ganze Sippe da gegen dich ist. Und wenn du denen nicht gefällst, gefällst du ihnen nicht. Weißt du, viele Christen merken es nicht, um was es in der Gemeinde geht. Es geht um Jesus in der Gemeinde und nicht um Tradition oder Abstammung. Ob mein Vater, Großvater schon in der Gemeinde war oder nicht, wie viele Generationen wir schon in der Gemeinde sind. Nein, wir sind die erste Generation. Mit uns fängt die Sache an, wieder ganz neu. Gott sagt, mit euch will ich Geschichte machen. Wir müssen also aufpassen, was um uns herum passiert. Die Gemeinde ist da, um wach zu werden. Und die Gemeinde hält uns wach. Weißt du, da kommt etwas und du musst plötzlich die Geister prüfen. Und du sollst ständig permanent die Geister prüfen. Du brauchst die Gabe der Geisterprüfung in der Gemeinde. Denn nicht jeder Geist, der dich anpustet, ist vom Heiligen Geist. Nicht jeder Geist ist Geist Gottes. Da gibt es so viele Dämonen, denn die Leute kommen aus der Welt, die kommen aus der Hölle. Die kommen vom Satan und die kommen in die Gemeinde und die bringen den ganzen Anhang, den ganzen Schweif, bringen sie mit in die Gemeinde und jetzt wird da gereinigt. Die Gemeinde ist die Putzstelle, die Reinigungsstelle. Da wirst du gewaschen. Das ist die Quarantäne. Da wirst du erstmal entdämonisiert in der Gemeinde. Da kommen die ganzen, der ganze Aberglaube, der ganze Spuk wird dir entfernt. Und die ganze falsche Erziehung, weißt du, und eigentlich, dass du sagen kannst wie Paulus, denn die meisten Christen haben das nicht gelernt in der Gemeinde, was der Apostel Paulus von seinem Leben gesagt hat. Ich achte alles für Kot. Lass alles dahin, ich vergesse, was dahin ist. Ich habe was Neues angefangen. Die meisten Christen bringen den ganzen Schweif der Welt mit sich in der Gemeinde und die denken, jetzt kann ich genauso weitermachen wie bisher. Nein, wenn du Kind Gottes geworden bist, du kannst nicht mehr so weitermachen wie bisher. Du bist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Du kannst nicht mehr so denken, wie du bisher gedacht hast. Du kannst nicht mehr so reden, wie du bisher geredet hast. Du kannst nicht mehr so reagieren, wie du bisher reagiert hast. Du wirst eine neue Schöpfung. Und den meisten fehlt die Gabe der Geisterunterscheidung. Ich denke, alles, was aus der Bibel kommt, das ist von Gott. Ja, der Teufel hat die Bibel studiert. Besser als jeder Theologe. Der kennt die Bibel in- und auswendig. Er steht geschrieben. Weißt du, dieser Lump traut sich sogar Jesus gegenüber zu treten und sagen, Meister, es steht geschrieben. Weißt du es nicht? Sprich zu den Steinen und sie werden Brot werden. Du hast Vollmacht. Du darfst nicht alles glauben, was in der Bibel drin steht, obwohl das wichtig ist. Du musst das glauben, was der Heilige Geist dir offenbart. Und die Gemeinde ist die Stätte, wo der Heilige Geist dir die Offenbarung schenkt, das Rema, das Wort Gottes für die Situation. Deshalb, der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt aus dem Wort Gottes. Römer 10, lies mal das nach. Die Welt wimmelt von lauter betrogenen Menschen, die die Geister nicht geprüft haben, die auf jedes spirituelle Abenteuer drauf reingefallen sind und abgefahren. Und dann wundern sich, ich weiß gar nicht, warum bei mir das gar nicht so läuft. Die haben alles erzählt, das ist so und so, aber ich bin im falschen Zug. Plötzlich, ich bin dorthin, aber ich fahre in eine andere Richtung. Ganz andere Haltestellen. Weißt du, du hast irgendwo die Abfahrt verpasst. Und so viele Christen haben die Abfahrt verpasst. Ich bin mit einem Pastor mal von hier nach Rostock gefahren. Nein, eigentlich wollte ich nach Kiel fahren und Lübeck. Und wir unterhalten, sind so vergnügt und unterhalten uns so im Auto und fahren so dahin. Und nach einer Weile sage ich, du, ich kenne die ganzen Ausfahrten nicht, die ganzen Raststationen nicht. Ich weiß gar nicht, was mit uns los ist. Und dann, also ich habe noch nie gelesen, diese Parkplätze. Und dann heißt es plötzlich nur noch, Rostock ist nur noch so viel Kilometer. Also ich bin statt nach Hamburg gefahren, bin ich also nach Rostock gefahren und vergessen die Abfahrt. Irgendwo die Abfahrt vergessen. Weißt du, du kannst so leicht die Abfahrt verpassen. So schnell. Und bist in die falsche Richtung. Und dann wunderst du dich, was ist mit mir los? Römer Kapitel 13, Vers 11 und 14. Ihr sollt die Zeit erkennen, nämlich dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als die Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist herbeigekommen. Es ist Zeit aufzustehen. Wir sind in der Endphase der Heilsgeschichte. Die Welt gärt. Die Menschheit, die Politiker, die Großen, Mächtigen und Starken und auch die Kleinen sind alle ratlos geworden. Sie haben keinen Ausweg mehr. Sie sehen keinen Ausweg mehr, sie sind im Labyrinth und finden den Ausgang nicht mehr. Menschen sind irregeführt. Warum? Weil sie irgendwo die Ausfahrt verpasst haben. Und weil sie nicht bei der Gemeinde geblieben sind. Ich will meine Gemeinde bauen. Verstehst du? Die sind nicht auf der Baustelle geblieben, sondern sie haben ständig die Baustelle gewechselt. Am Schluss wissen sie nicht, auf welcher Baustelle sie sind. Ja, wir sind überall, da wird überall gebaut. Überall wird was gearbeitet. Aber du musst an der richtigen Baustelle. Und dann wunderst dich, du hast dann so fleißig gearbeitet und dann kriegst nichts in der Tüte. Da ist kein Zahltag da. Da kriegst nichts, weil du bei der falschen Firma gearbeitet hast. Sowas gibt's auch. Sowas gibt's auch. Und dann guckst, was da ist mit mir los. Warum kriege ich nicht den Segen? Ich habe so schwer gearbeitet. Weißt du, es wird nicht mehr lange dauern und die Posaune Gottes erschallt. Das Reich Gottes wird anbrechen. Das Reich Gottes ist inwendig in uns, aber es ist noch nicht angebrochen, Geschwister. Die Gemeinde, der Herr baut durch die Gemeinde sein Reich. Und wir sind, die Gemeinde ist für mich jetzt, Gott möge mir helfen, diese verschiedenen kleinen Bilder, was ich so habe für die Gemeinde. Es ist der Wartesaal für den Himmel. Es ist die Trainingsstation für die Weltraumfahrt, die Entrückung. Das ist die Gemeinde. Hier treffen sich die, die sich bereit machen für die Überfahrt. Die Gemeinde ist so der Sammelplatz zum Auswandern, zu der Evakuierung. So wie der Ölberg war für die Himmelfahrt. Jesus hat seine Jünger hinaufgenommen zum Ölberg und von dort auf fuhr er gen Himmel. Also die Gemeinde ist der Sammelplatz. Da sammeln sich die Auserwählten. Und dann der Herr wird die Seine mitnehmen, die bereit sind. Und die, die nicht bereit sind, die werden noch warten müssen ein bisschen. Und dann beginnt die Schreckensherrschaft des Antichristen, des Satans und so weiter. Und wohl dir, du hast dich jetzt zubereitet. Du kennst die Sprache des Himmels, die Sprache des Geistes. Lass dich lernen. Die Gemeinde ist also dieser Sammelplatz, wo man sich bereit macht, so wie die Kinder Israel vor dem Aufzug, alles gepackt schon, alles im Rucksack, alles im grünen Bereich. Wer nicht die Fülle des Heiligen Geistes hat, du weißt es, plötzlich die Stimme, der Bräutigam kommt und nur die, die bereit waren. Matthäus 25, lies mal, weil das ist sowas Schweres, sowas Bedrückendes für mich. Also ich möchte nicht nur mit einer Lampe drinstehen, sitzen und dann mein Öl geht aus. Und dann muss ich zu den Krämern gehen. Ist ein großes Vorrecht, ein Heiliger Gottes zu werden, in der Gemeinde bereit zu sein. In der Gemeinde Jesus zu sein. Das ist diese Eliteschule des Lebens. Hier wirst du gedrillt, hier wirst du getestet, hier wirst du geprüft, hier musst du dich bewähren und behaupten, Selbstbehauptung, und zwar im Namen des Herrn, nicht aus egoistischen Motiven. Hier werden die zukünftigen Könige und Priester ausgebildet in der Gemeinde. Und ich will dir ein paar große Wahrheiten noch weitergeben, ganz schnell. Ich hoffe, du verstehst und begreifst, um was es geht, warum du in der Gemeinde bist und warum es die Gemeinde, unsere Gemeinde, die Freie Nazareth-Kirche e.V. gibt. Mir geht es nicht um den e.V., das ist nur ein Verein, aber mir geht es um die Gemeinschaft der Heiligen, Gotteskinder, die zusammenkommen. Weißt du, Paulus schreibt an die Heiligen zu Korinth, an die Heiligen in Kolossee, an die Heiligen in Philippi. Die sind es in jeder Stadt, hat Gott Heilige, Menschen, die Gott dienen. Warum die Gemeinde da ist und warum du in der Gemeinde bist und unbedingt in der Gemeinde bleiben möchtest. Puh! Wie oft habe ich schon in meinem Leben gedacht, weg, geh nach Afrika oder dorthin, das ist schöner. Aber nein, Gott hat hierher gestellt. Und genau dort, da selbst will ich dich segnen. Gott hat nirgends woanders Segen verheißen, als da, wo er dich hingestellt hat. Am Bachkrit, bei der Witwe in Sarepta oder was es auch immer ist. Der Teufel möchte dich das aus der Gemeinde so rauslösen. Möchte dich verführen. Und komm mal her, schau mal das ist auch was Gutes. Und das könntest auch was tun. Die Gemeinde ist die Elite-Schule des Heiligen Geistes. Die härteste Schule, die es überhaupt gibt. Nur Königskinder betreten und besuchen das. Und wer diese Schule überlebt hat, der kann in der Ewigkeit regieren. Der kann in der Ewigkeit regieren. Der kriegt das göttliche Diplom. Ein Heiliger. Ein Heiliger. Ein Heiliger ist nicht, der in der Wüste irgendwo auswandert und lebt. Nein, in der Wüste, weißt du, wo niemand dir auf die Nerven geht, nicht einmal eine Fliege dir ins Ohr oder Nase kitzelt und so, da kannst du gut ein Heiliger sein. Aber da, wo die Leute dir auf die Nerven gehen, da ein Heiliger werden. Und die werden dann in das Reich Gottes mit Handkuss angenommen und eingestellt, wer diese Eliteschule durchlaufen haben. Hier werden die Söhne und Töchter Gottes ausgebildet. Und darum ist die Gemeinde oder in der Gemeinde zu sein auch kein Vergnügen. Ich sag's euch ganz ehrlich, es ist kein Vergnügen in der Gemeinde, sondern das ist kein Urlaub. Das ist nicht eine Entspannung. Das ist Leidensschule. Gemeinde ist Leidensschule. Verstehst du mir richtig? Dann durchleben die Schüler den härtesten Stress und Schulung und Anforderungen, die es überhaupt gibt. Du hast als Christ oder Kind Gottes nirgendwo mehr Anfechtungen als in der Gemeinde, in aller Liebe. Und ich sage das als Pastor und ich sage das die Wahrheit. Da wirst du geschliffen, geschult, da wird dein Dickkopf gebrochen, dein Wille gebrochen, da wird dein Stolz gebrochen, da wirst du zerbrochen. Aber da wirst du ein Heiliger. Da wird dir zugesetzt, du wirst angegriffen. In der Welt draußen wirst du nicht angegriffen. Du kannst sagen, Leute, rutsch mir den Puckel runter, nach mir die Sintflut. Aber hier, das ist deine Familie. Du kannst nicht weglaufen. Du kannst aus dem Boot und dem Schiff, das Gemeinde heißt, nicht einfach aussteigen, da gehst unter. Nirgendwo erlaubt sich der Teufel so viel als in der Gemeinde. So an dir herum, sich vergreifen, sich zu versündigen, dich zu beleidigen, dich auszunützen, dich zu verleumden. Aber da wird die göttliche Elite ausgebildet. Das ist die Gemeinde. Du wirst in der Gemeinde Weißt du, vom Stärksten versucht und angegriffen, vom Satan selbst persönlich angeklagt. Guck mal, der Hiob, ja, guck, dem kannst du gut segnen. Nimm ihm mal das alles weg und du wirst sehen, der wird dir im Angesicht absagen. Nirgendwo mehr machst du die Hölle durch als in der Gemeinde. Aber die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht durch überwältigen. Du musst die Gemeinde verstehen, wie Gott die Gemeinde sieht. Die Gemeinde ist wie die Christen. Jetzt bitte, verstehe mir richtig. Manche kriegen das im falschen Hals und dann unterstellen mich dann als Irrlehrer noch und sonst was. Aber die Gemeinde ist die Hölle für Christen hier auf Erden. Die Gemeinde ist die Hölle für Christen hier auf Erden. Deshalb machen sie nachher die Hölle nicht mehr durch, weil sie schon die Hölle hinter sich haben. Verstehst du das? Begreifst du das? Verstehst du, das ist die Hölle auf Erden. Das ist, wo wir reifen, wo wir beschnitten werden, wo wir alles Mögliche durchmachen müssen. Du sagst, mein Gott, warum bin ich in der Gemeinde? Wenn da der Teufel da ist und die Hölle da ist, warum ist das alles so hart und so schwer? Weißt du, Gott hat dir kein leichtes Leben ausgesucht. Du bist in die Elite-Schule gekommen. Und dir wird das Leben bewusst von bösen Menschen schwer gemacht. Von bösen Menschen, die der Teufel auf dich angesetzt hat. Und jeder hat so seinen persönlichen Dämon. Das sind nicht die Dämonen, so schwarze Geister irgendwo oder Gespenster, sondern Menschen, die auf dich abgerichtet sind. Die auf dich abgesehen haben, die dich einladen, die dich anrufen, die mit dir sprechen, die von dir was wollen. Gute Nacht. Verstehst du mich, was ich sage? Weißt du, unehrliche Menschen werden auf dich angesetzt. Schleimer werden auf dich angesetzt. Ja, und dann ziehen sie das Letzte raus aus dir. Und das ist die Frage, gibst du nach, wie stehst du, wie kämpfst du? Gemeinde ist also kein Vergnügungsort und Luxusdampfer. Tatsache ist, dass Satan alle seine verfügbaren Agenten in die Gemeinde eingeschleust hat. Alle seine verfügbaren Agenten. Weißt du, die sind auf die Gläubigen angesetzt und so weiter, die ganzen Hexer und Zauberer und die ganzen Wahrsager, die ganzen Simons da von der Samaria, die ganzen Isabels, die ganzen Heuchler, die ganzen Pharisäer, die ganzen Judasse, die ganzen Nikolaiten, die sind alle auf dich angesetzt und die sind alle in der Gemeinde. Denk an die 7-Cent-Scheiben, was alles in der Gemeinde los ist. Die Biliams und Balaks, die ganzen Verderber, Kritiker und Ankläger, Schwätzer und Mietlinge und das ganze Pöbel, das ganze Gesindel, das ist alles da und da musst du jetzt mitten durch sie hindurchgehen. Mitten durch sie hindurchgehen, das bleibt dir nicht erspart. Die wollen dich den Abhang runterstürzen. Und Jesus in Nazareth ging mitten durch sie hindurch. Der ganze Haufe Satans treibt sich in der Gemeinde rum, in der christlichen Gemeinde. Die kann pfingstlich sein, kann charismatisch sein, kann freikirchlich sein, kann katholisch sein, kann evangelisch sein. Die sind überall. Das ist überall so. Kannst hingehen, in welche Gemeinde du willst. Du wirst das alles gleich rausfinden. Eine charismatische Gemeinde. Der Pastor hat irgendeinem Pastorentreffen mal gesagt, also er mag, weißt du, wenn Leute kommen, er hat viele Mädels in der Gemeinde, und dann kommen Männer und die schwängern unsere jungen Frauen. Hier eine charismatische Gemeinde in Berlin. Die nehmen die Witwen aus, die ganzen Heiratsschwindler, haben wir hier auch schon erlebt. Weißt du, die tun so heilig und gucken da, wo sind eine ledige Schwester. Und da knüpfen sie da einer Schwester hier aus unserer Gemeinde 5.000 Euro abgeknüpft. Und die dumme Gans gibt nochmals 3.000 Euro. Verstehst du, und den Mann sieht man nicht mehr wieder. Aber so ein Schleimer, weißt du, so ein Edler, kommt mit so schöne Jacke und Krawatte. Die ganzen Heiratsschwindler, oder sich an den Kindern vergreifen. Guck mal, was ist in der Kirche los? Knabenschänder. Es sind unheilige Menschen. Satan hat sie alle eingeschlossen. Und da wird der ganze Ruf für die Gemeinde dann in den Schmutz gezogen. Ja, das wollen Christen sein. Das sind nicht Christen, das sind Teufelskinder. Das sind Teufelskinder. Aber die werden eingeschleust. Das Pöbelvolk zog 40 Jahre lang mit Israel mit und es waren egoistische, exzentrische Menschen, verwirrte Menschen, die nur aufs Essen ausgesetzt waren, nur auf ihren Knoblauch. Weißt du, dieses Gesindel, weißt du, das will nicht die Ausbildung, aber gerade Israel in der Wüste, in den 40 Jahren, die kriegen das Gesetz Gottes, sie werden das Volk Gottes, sie bekommen die Stiftshütte, sie bekommen alles, alle Segnungen Gottes, die Herrlichkeit Gottes auf Erden, sie werden versorgt, übernatürlich, aber das Gesindel ist auch da. Aber sie werden ein Volk so, Das bringt sie zusammen, schweißt sie zusammen. In der Urgemeinde hat der Teufel auch die Judaisten eingeschleust. Ihr müsst euch beschneiden, ihr müsst Sabbat halten oder sonst noch was. Oder dann die Gnostiker. Die Auserwählten sind ständig unterwandert worden. Was glaubst du, die ganzen Briefe der Apostel geht nichts um anderes. Wenn ich genau studiere, geht es nur um Kampf gegen Irrlehre, um Kampf gegen Unterwanderung. So, und es geht bis heute so, dass die Kinder Gottes unterwandert werden. Entweder mit spiritistischen Dingen, okkulten Dingen oder mit abergläubischen Dingen, irgendwelchen Phrasen, die werden ständig unterwandert. Angst gemacht. Ja, was weißt du, wer weiß, ob die überhaupt noch auferstehen. Alles möglich, alles in Frage gestellt. Und sie versuchen, Menschen in die Irre zu führen. So steht es in der Bibel. Und ziehen an sich und so weiter. Und das sind Wölfe in Schafspelz. Apostelgeschichte 20, 29. Und Jesus sagt und beschreibt diese falschen Propheten. Sie kommen in Schafskleidern. Sie kommen nicht als Wölfe. Oh, weißt du, die kommen alle in Schafspelz. Und so weich, das Pelz. Und so zart und so angenehm. Weißt du, das ist so nah. Und plötzlich merkst du, da liegt ein Wolf dahinter. Steckt ein Wolf dahinter. Die meisten merken nicht, dass da ein Wolf ist. Weißt du, brauchst die Gabe der Geisterunterscheidung, dass du schon am Atem, am Schnaufen merkst, das ist kein Lamm, das ist ein Wolf. Und schau, was die Wölfe dann nachher alles hinterlassen. Manipulierte Menschen, verdorbene, verunsicherte Menschen, gespaltene Familien, zerrissene Gemeinden. Man ärgert sich, man will mit dem Glauben nichts mehr zu haben. Lass mich mit dem Zeugs in Ruhe. Weißt du, weil sie nur an Wölfe reingeraten sind. Du musst auch mal an Schafen, mal an Lämmchen rankommen. In der Bibel heißt es, Ärgernisse muss es geben. Ärgernisse muss es geben. Doch weht den Menschen, durch wem die Ärgernisse gekommen sind. Ärgernisse muss es geben. Ärgernisse wird es, bis Jesus wiederkommt, immer wieder geben. Aber weh durch den Menschen, oder weh für den Menschen, durch den die Ärgernisse kommen. Da heißt es, Jesus sagt weiter, dem wäre besser, den hätte man in einen Sack gesteckt, einen Stein um den Hals gebunden und ins Meer geworfen. Der wäre gar nicht geboren. Menschen, durch den die Ärgernisse entstehen. Ärgernisse müssen geben. Und die wird es geben. Und stell dir nicht vor, eine Gemeinde ohne Ärgernisse, dass dich niemand juckt und reizt und kratzt und beißt. Das sind Ärgernisse, dass du ärgerst. Also warum sind die? Warum kommen die nicht nach? Die sind so langsam. Der Teufel hat sie nur deswegen in der Gemeinde hineingeschleust, um dich und mich zu testen. In aller Liebe. Deshalb sind die Kerle da. Und er merkt nicht, und die Menschen merken selber nicht, wie sie vom Teufel verheizt werden. Die merken nicht. Guck mal, wo sind die, die mal standen, die mal so da waren, Pastor, mal tu das. Und geschleimt haben, bis geht nicht mehr. Und geschleimt haben. Das habe ich halt nicht von Schleimer. Tut mir leid. Die können mir alle gestohlen bleiben. Weißt du, Leute, die ehrlich sind, die sagen ja oder nein. Und dann weiß ich, wo ich dran bin. Und so weiter. Aber wie viele Leute sind verheizt worden? Vom Satan selber. Weißt du, die ganzen Leute, die auf dich angesetzt waren, wo sind sie heute? Auf dich. Nimm dein persönliches Leben. Die dich fertig machen wollten. Die an deinem Stuhl gesägt haben, gemobbt, dein Mobbing. Wo sind sie? Weißt du, die Gemeinde geht nicht pleite. Da gibt's Leute, die sagen, Apostel, weißt du, die Gemeinde geht pleite. Da vor einem Jahr ist jemand von der Gemeinde weggegangen. Pass auf, ich zahle meinen Zehnten nicht und du wirst sehen, wie lange der durchhält. Du, ich halt lang durch. Ich halte schon 40 Jahre durch. Verstehst? Weißt du? Und das ist das Schöne dabei. Weißt du, Gott ist nicht von denen, die mal zeigen, ja, die sind von mir abhängig. Nein, ich bin von Gott abhängig. Und ich erlebe das immer wieder, wie Gott dann Menschen aufs Herz legt, schickt dem Herrn, mal tut das eine Spende. Und ich kriege da manchmal Spende, ich bin überrascht, weiß, wo Gott zu Menschen redet, aufs Herz legt und so weiter. Schick ihm 1.000 Euro. Leute, die ich noch nie gesehen habe, die aber meine Predigten hören, durch meine Predigten gesegnet worden sind, und die unterstützen das. Also ich bin nicht angewiesen auf die Leute, auch die große Kirche. Wir haben angefangen zu renovieren, verstehst du, wir haben keinen Cent gehabt. Aber wir haben den Glauben angefangen und wir haben alle Rechnungen bis zum Schluss bezahlt und wir haben die Kirche wunderbar renoviert. Und es ist alles bezahlt worden. Gott hat uns durchgetragen. Während wir gearbeitet haben, gekämpft haben, kamen auch die Mittel. Und pass auf, der macht Pleite. Weißt du, wenn du Gott dienst, machst du nicht Pleite. Kannst gar nicht Pleite machen, selbst wenn du willst. Verstehst? Du kannst gar nicht Pleite machen. Gott macht irgendwo eine Tür auf und dann bekehrt sich ein Millionär und er sagt, Herr, mal tu das, was kann ich für Sie tun? Ich brauche 100.000 Euro. Nein, ich brauche das nicht. Gott, ich brauche das, was Gott, was wir brauchen, ist, dass unsere Miete bezahlt wird und dass das Nötigste bezahlt wird und dass wir Armen helfen können und noch Missionen unterstützen können. Das ist alles. Aber verstehst du, aber Gott kann Dinge tun. Wir denken jetzt, pass auf, der fällt in der Grube. Pass auf, ob der noch lange lebt. Ja. Totgesagte leben lange. Totgesagte leben lange. Die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Ich will euch nur eine Wahrheit sagen, dass ihr das begreift. Gib dich nicht auf, wenn du weißt, ich bin im Willen Gottes. Und wenn die Leute dich ärgern und die Leute dir zusetzen und dergleichen. Weißt du, und die können sagen, pass auf, wie lange und so weiter. Nein, wenn du mit Gott bist, weißt du, da setzt dein Vertrauen allein auf den Herrn. Und du wirst nicht zuschanden werden. Der Ausbruch der Hölle zielt auf die Gemeinde Jesu ab. Auf die Glieder des Leibes Jesu. Jeder Einzelne ist angefochten. Wenn du die Geschwister anguckst in unserer Gemeinde, wir lieben den Herrn, wir dienen dem Herrn und wir folgen dem Herrn. Jeder Gläubige hat Anfechtung, sei doch ehrlich. Da ist niemand auf Wolke Nummer 7. Wir sind alle noch mit beiden Beinen in dieser Welt und wir haben Dornen und Disteln und wir müssen auf unserem Weg und wir müssen mit im Schweiß unseres Angesichts unser Brot essen und wir müssen mit Schmerzen Kinder zur Welt bringen. Das ist uns nicht erspart bis jetzt, bis heute. Wir sind noch unter dem Gesetz dieser Welt. Aber weht den Menschen, die so ein unseliges Werk tun und sich missbrauchen lassen. Weht ihnen die Ärgernisse geben, steht in der Bibel. Aber die müssen auch da sein, damit das Echte vom Unechten unterschieden wird. Die Gemeinde ist eine Stätte der Kristallisierung. Da kommt das Echte und Unechte raus. Da merkst du ganz schnell, nach 3 Wochen merkst du, oder nach 3 Monate oder nach 3 Jahre merkst du, das ist echt oder nicht echt. Der macht weiter oder der hält es nicht durch. Und Gott will aus uns in der Israelitenschule Gemeinde, will uns zu Überwinder machen und sogar noch mehr als zu Überwinder. Dass wir stehen. Deine Heiligung und deine Siege kannst du nur in der Gemeinde erleben. Deine Bewährung kannst du nur in der Gemeinde erleben und bestätigen. Die Gemeinde ist die Arena, die Plattform, wo deine Kämpfe und deine Triumphe sich abspielen. Weißt du, nirgendwo kannst du mehr für Gott tun und arbeiten, dich einsetzen und wirken, als in der Gemeinde, wo Gott dich gebraucht in der Gemeinde, verstehst du? Gott will dich gebrauchen. Verstehst, wenn du dich mal eins bekehrst, Petrus, stärke das, was sterben will. Also, wir sind gerettet. Wir kommen gerade durch, damit wir andere ermutigen und stärken, halt's durch. In der Gemeinde werden wir Helden und Heilige. Und schau die Helden Davids, was war das? Was war das für ein Volk, die Helden Davids? Lies mal die Geschichte, ich habe nicht die Zeit dazu zu predigen. Aber die Helden Davids, das waren Leute, die Schulden hatten, die mit dem König unzufrieden waren oder die sonst irgendwie nicht zurechtkamen. Und diese 400 Mann, die David so um sich geschart hatte, das sind nachher seine Helden geworden. Und die konnten an einsamen Posten stehen. Da war einer, der hat sein Schwert geschwenkt und einfach der hat Tausende von Menschen erschlagen mit seinem Schwert. Er hat einfach nur geschwenkt, bis ihm die Hand steif geworden ist, bis er das Schwert nicht mehr loslassen konnte. Das sind die Helden geworden. Jeder tat, was er konnte. In der Gemeinde ist der Platz, wo wir es so als Mannschaft Davids, als die Gemeinde Jesu Christi, Haus Davids, ist da ist die Rede. Verstehst du, wir Leute, die mit Schulden haben, Schwierigkeiten haben, mit dem König unzufrieden sind und dergleichen, die das Land verlassen mussten, also Israel verlassen mussten, und die scharen sich dann um David, und die werden Helden. Jeder einzelne dieser 400 Männer sind Helden geworden. Und das ist die Gemeinde Jesu. In der Gemeinde Jesu entsteht die Qualität, die Gott sucht. Weißt du, die wird da entwickelt. Die ist nicht da, wenn du kommst. Und die wirst du auch nicht antreffen. Weißt du, dass so viel Unvollkommenheit. Aber in der Gemeinde, im Lauf der Zeit, das werden richtige Helden, Krieger, Draufgänger, Welteroberer, Weltbezwinger. In der Gemeinde heilst du auch. Wie heißt es in der Bibel? Da war kein Kranker und kein Gebrechlicher unter ihnen. Warum? Weil in der Gemeinde, da trägt einer den anderen, da wirst du durchgetragen. Mir ist in dieser Tage jetzt, jetzt bin ich in meiner Bibelschule schon ein bisschen weiter, bin beim Timotheusbrief, 1. Timotheus, und da heißt es, die Fürbitte, mich so groß, die Fürbitte groß geworden. Weißt du, in der Gemeinde betet einer für den anderen. Das ist Fürbitte. Da trägt einer den anderen. Da sieht der eine liegt auf dem Boden, oh Gott, hilf ihm, oh Gott, hilf ihm. Du kannst nicht viel tun, aber du kannst beten. Beten kann jeder. Da musst du kein großer Künstler sein. Da musst du nicht super gassig sein. Da brauchst du nicht viel Heiligen Geist. Du kannst beten. Und die Fürbitte. Betet für den Kaiser. Betet für die Obrigkeit. Betet für das. Betet für das. Wir können anfangen zu beten. Und wenn wir anfangen zu beten, Welt wird sich verändern. Unsere Umgebung wird sich verändern. Und deshalb hat die Gemeinde ganz starken Einfluss. In der Gemeinde findest du heraus, wer du bist, was du kannst und so weiter, dein Charakter, deine Persönlichkeit und so weiter, das bildet sich heraus, das ist alles die Gemeinde. Plötzlich bist du Licht und Salz, plötzlich bist du eine Autorität, stehst in Vollmacht. Guck mal, was war Petrus für ein Waschlappen? Entschuldigung Gott, vergebe mir, was ich über Petrus sage. Aber er war so, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, so, verstehst? Und dann Petrus und die Elf, sie traten auf. Weißt du, die Elf, du brauchst nicht viel, aber Elf, die hinter dir stehen. Petrus und die Elf, voll Heiligen Geistes, die traten auf. Und diesen Jesus habt ihr gekreuzigt. Und diesen Jesus hat Gott auferweckt. Und diesen Jesus hat er in den Himmel geholt. Weißt du, in der Gemeinde lernst du Menschen kennen, die was sind und die nichts sind. Mit denen du zusammenarbeiten kannst und mit denen du nicht zusammenarbeiten kannst. Und weißt du, in der Gemeinde lernst du Menschen kennen, wenn einer mal Fehler macht, vergibt er die Fehler, kann er die Fehler vergeben, kann er die Fehler nicht vergeben. Und so ist er ein vergebungsbereiter Mensch oder nicht. Du lernst alles kennen. Weißt du, die Elite, wir sind ja für den Himmel. Und nur die Elite wird in den Himmel gehen. Nur die besonders Heiligen, die besonders von Gott ausgebildet worden sind. Die Helden Gottes, die Helden Davids, die Helden Jesu Christi. Heilige werden also in einem lebenslangen Prozess hier auf dieser Erde ausgebildet. Sag nicht, dass du schon ein Heiliger bist. Wir sind auf dem Weg, alles Heilige zu werden. Auf der Heiligung. Wir sind in einem lebenslangen Prozess und da werden wir ständig veredelt, ständig entschlackt, ständig wird das entsorgt, da lassen wir das los und das los und das los. Wir werden immer selbstloser und selbstloser. Das ist, wozu die Gemeinde ist. In der Gemeinde wird man selbstlos. Verstehst du, was das ist? Selbstlos, von sich selbst los. Wird man beschenkt von anderen, man lässt sie was schenken, ohne wieder zu schenken. Verstehst du, warum du in der Gemeinde bist, immer noch bist? Weil die Gemeinde ist heilsnotwendig von Gott. Und die Frage ist, willst du in der Gemeinde bleiben? Ich stelle diese heikle Frage dir. In Hebräer 11, Vers 25 und 26 heißt es, er, Moses, er zog lieber vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, als die Schätze Ägyptens. Er zog vor, dieser Moses, Prinz von Ägypten, der reichste Mann der Welt, Thronanwärter, Pharao, der muss nur so machen und alles tanzt nach der Pfeife. Aber Moses hat freiwillig Bedrängnis vorgezogen, Schmach vorgezogen mit dem Volk Gottes. Er sah die Belohnung. Deshalb, wenn du in der Gemeinde bist, sieh immer die Belohnung. Was kommt dabei raus? In eine Gemeinde sein heißt, zuerst Bedrängnis vorzuziehen. Und er liebte es, zog vor Bedrängnis und Schmach und Demütigung und alles auf sich zu nehmen, als die Schätze Ägyptens, ein paar schöne Stunden, das Leben und so weiter. Und dann kommt er in der Wüste, im Schmelzofen, in der Löwengrube. Das ist also diese Bedrängnis, wo wir geraten. Und Moses zieht vor zu leiden. Das ist Gemeinde. Zu leiden. Also, die Christen sterben in Jerusalem, in der Gemeinde. Das ist der Platz, wo sie leiden und sterben. Da, wo Verachtung erlebt wird, Verleumdung erlebt wird, wo die Schwierigkeiten eins nach dem anderen kommt. Und dann stellt sich raus, machst du Kompromisse und machst du keine Kompromisse? Weißt du, was du willst oder weißt nicht, was du willst? Er zog es lieber vor, mit dem Volk Gottes Schmach zu leiden. Es ist immer, in der Gemeinde zu sein, ist immer ein Opfer. Und weißt du, die Gemeinde ist der Altar, wo dein Opfer draufgelegt wird. Das ist die Gemeinde. Bist du bereit, dein Opfer in die Gemeinde hineinzulegen? Ich meine jetzt nicht eine Organisation, vergiss Organisation, sondern die Gemeinschaft der Heiligen. Wo dein Ich geopfert wird. Wo du deine Wünsche und Träume, ja, du hättest vielleicht ganz was anderes dir vorgestellt, aber der Herr hat einen ganz anderen Plan für dich gehabt. Es gibt keinen Segen ohne Altar. Und kein Altar ohne Opfer. Wenn du Gottes Segnungen annimmst, musst du auch bereit sein, die Gemeinde anzunehmen. Das ist der Altar. Er zog vor, Bedrängnis auf sich zu nehmen, anstatt die Schätze Ägyptens. Jesus hat den Grund für die Gemeinde gelegt. Gemeinde ist der Grundgedanke Gottes, der Plan Gottes. Hier wird die Herrschaft Gottes entfaltet. Das ist die Gemeinde. Und ja, Herr, dein Wille geschehe auf Erden. Und auf Erden ist nur ausschließlich die Gemeinde, wo der Wille Gottes geschieht. In der Welt geschieht der Wille Gottes nicht, vergiss es. Da geschieht die Welt Gottes nicht. Aber in der Gemeinde, dein Wille geschehe auf Erden. Das ist der Platz und immer mehr von mir und dir durchsetzt und verwirklicht. Die Gemeinde ist der Bau Gottes. 1. Korinther 3, Vers 9. Eine richtige, riesige Baustelle. Das ist die Gemeinde. Gott vergebe mir. Die Gemeinde Jesu wird gebaut, nicht nach oben, sondern die Gemeinde Jesu wird zuerst mal gebaut nach unten. Es geht in die Tiefe. Das ist diese Richtung der Bau der Gemeinde Jesu. In der Gemeinde wird es viel mehr, also, an der Seele gearbeitet, an dem inwendigen Menschen. Das ist, was an der Gemeinde passiert. Gemeinde ist der Ort des Dienens, ganz schnell. Da, wo etwas getan wird, wo etwas vollbracht wird, wo wir etwas schaffen und wo dann andere zusammenstehen, wo wir eins sind mit Jesus und miteinander und mit Gottes Hilfe etwas leisten, etwas vollbringen. Wenn du in der Gemeinde die richtigen Leute findest, dann wohl dir. Gott möge dich segnen. Wenn du die richtigen Partner findest, die Leute mit der richtigen Chemie, wenn du ein paar findest, die mit dir übereinstimmen, wohl dir, wo zwei oder drei eins werden, dann passiert was, dann geschieht was, dann kannst du beten, dann bist du stark, dann bist du unschlagbar. Wenn du ein paar findest, Bruder und Schwester oder ein paar Geschwister und sagst, komm, auch wenn es am Telefon ist, auch vielleicht über Briefe und Korrespondenz, wenn du ein paar Geschwister findest, die mit dir eines Geistes, eines Sinnes sind, da kannst du was erreichen. Weißt du, die Gemeinde ist der Platz, wo du von deinem ja Einzeldasein, deine einfach nur ich, mein, mir wegkommst und du, wo du dann sagst, was kann ich, wie kann ich mich einbringen, wo du plötzlich andere Gedankengänge kriegst als in der Esoterik. Weißt du, in der Esoterik, da versucht jeder, sich selbst zu entfalten, sich selbst zu verwirklichen, aus sich selbst was zu machen. Nein, in der Gemeinde wirst du durch den Heiligen Geist zu etwas gemacht. Da wird aus dem Wolf Schaf, diese Natur verändert. Wie fragst du wirklich, fängst du an, wirklich geistlich zu denken und fängst an, wirklich anders zu ticken in der Gemeinde? Plötzlich sagst, dein Wille geschehe, Herr. Und dann fängt etwas an dir zu wirken. Und wer an mich glaubt, von des Leibes werden plötzlich Ströme lebendigen Wassers fließen. Plötzlich ist alles nass um dich herum. Plötzlich kommt die Überschwemmung bei dir. Plötzlich passiert etwas, plötzlich geht etwas von dir weg. Plötzlich hast du dieselbe Vision wie mein Bruder oder die Schwester. Plötzlich hast du dieselbe Einstellung. Plötzlich hast du denselben Geist. Und derselbe Geist, der Jesus lebendig gemacht hat, wird auch deinen sterblichen Leib lebendig machen. Das passiert in der Gemeinde. Und das ist für die Gemeinde. Jesus ist das Haupt der Gemeinde und wir sind die Glieder der Gemeinde. Das sind wir. Und der Leib Jesu leidet immer irgendwo. Weißt du, der Leib Jesu, irgendwo leidet er und irgendwo ist er da im Himmel. Die Gemeinde Jesu, ein paar sind immer da begeistert von Gott und eingenommen von der Herrlichkeit Gottes und andere kämpfen und leiden und verstehen die Welt nicht. Und das gehört zum Leib Jesu. Leib Jesu ist so umfangreich und Jesus ist nicht vom Kreuz herabgestiegen. Weißt du, die meisten Christen möchten, dass Jesus vom Kreuz runtersteigt. Also wenn du Gottes Sohn bist, steig herab. Jesus ist am Kreuz hängen geblieben. Der Leib Jesu Christi hängt am Kreuz und ohne Kreuz keine Erlösung. Der hängt am Kreuz und glaubt nicht, dass du vom Kreuz runtergenommen wirst, als Glied am Leibe Jesu Christi. Du bleibst so lange dort, solange Jesus auch dort hängt. Und wirst mitleiden. Und wirst dich mitfreuen. Gemeinde ist ein Ort, wo man mitfreut und mitlacht und mitweint. Wenn einer lacht, lachen alle. Wenn einer weint, weinen alle. Toll, ha? Und geteilte Last ist eine halbe Last. Lass uns aufstehen. Hast du die Bedeutung der Gemeinde erkannt? Weißt du, um was es geht? Was Jesus mit der Gemeinde vorhat? Was er mit dir und mir als Teil der Gemeinde vorhat? Er will uns voll integrieren in seinem Leib, in seinem Reich. Und hier werden Elite-Soldaten ausgebildet. Hier werden Menschen ausgerüstet, die voll Geistes sind, die Vision Gottes verwirklichen in dieser Welt. Vater, ich danke dir, dass du meine Geschwister gerufen hast und du hast deine Gemeinde bis jetzt gebaut. Und ich freue mich und ich bin dir dankbar. Du wirst auch fortan die Gemeinde bauen. Und jeder Einzelne ist ein Teil des Reiches Gottes. Und ich freue mich für jeden Einzelnen, den du zur Gemeinde hinzugetan hast. Und du wirst sie segnen, sie heiligen und sie mehr und mehr zubereiten. Jesus, ich danke dir. Wir sind hier in der Zubereitung. Wir sind hier im Wartesaal. Herr, und so viele Bilder. Wir sind hier in der Baustelle Gottes und hier wird gearbeitet. Sind wir noch nicht fertig. Da sind noch so viele Gerüste. Da ist so viel Lärm und da ist so viel Krach. Und da arbeitet einer über den anderen. Vater, aber ich danke dir. Der Bau wird vollendet werden. Eines Tages werden wir fertig sein. Halleluja. Danke, Jesus. Preis Gott. Und wir möchten ein Teil der weltweiten Erlösung sein. Der Gemeinde Jesu. Amen.